ARD Sounds.
Viele Grüße aus unserer Sommerpause, denn ja, auch wir sind diesen Sommer im Urlaub.
Ja, ich bin allerdings schon wieder da. Ist auch nicht richtig eine Sommerpause, eher ein Sommerprogramm. Und das Gute ist, wenn man so Urlaub hatte, dann hat man natürlich auch sehr viele Bücher gelesen. Ich jedenfalls, du bestimmt auch.
Ich auch und ich war noch nicht mal im Urlaub, der kommt erst noch. Da werde ich dann vielleicht mal keine Bücher lesen, mal schauen.
Das glaube ich auf gar keinen Fall, dass du keine Bücher. Dieses Experiment hast du doch schon mal erfolgreich abgebrochen.
Genau, nach Tag 2. Aber auch ihr sollt jetzt im Sommer natürlich nicht ganz ohne Buchtipps bleiben. Und deswegen haben wir für euch auch in der Urlaubszeit 2 Sonderfolgen, sozusagen ein Büchercocktail für den Sommer. Und hier kommt jetzt die 2. Folge. Prost, Katharina. Ja. Willkommen zu unserer Eat, Read, Sleep Gartenparty. Wenn auch aus dem Studio, aber zumindest mit Gartenparty-Atmosphäre.
Ja, herrlich. Prost. Du hast mir einen sehr schönen Cocktail, also auch so kunstvoll arrangiert. Er ist auch in Eat, Read, Sleep Form, würde ich sagen. Weil das geht, da fällt die Ananas runter. Unten orange, oben so ein bisschen kleiner roter Rand. Ganz schön. Und natürlich das Glas mit Zuckerrand. Man merkt, du hast dein Cocktail-Diplom.
Habe ich tatsächlich. Cocktail-Schulung 2. Ich hatte Spaß und war dabei. Im Studium habe ich das mal gemacht. Ich hoffe, es schmeckt aber
ich
auch.
Ich probiere mal. Fruchtig.
Fruchtig ist gut.
Ich würde sagen,
gut.
Orange ist drin.
Orange ist ein bisschen drin, ja. Mhm. Dann gibt die Frucht am Rand einen kleinen Tipp, was noch drin sein könnte. Du hast sie
Ananas
aufgegessen.
Nein, Ananas, ja. Orange, Ananas, wir nähern uns an. Was noch? Irgendwas Rotes, keine Ahnung. Kirschsaft?
Kirschsaft und also so eine Mischung aus, eigentlich kann man Grenadine nehmen, aber ich habe Kirschsaft genommen. Und ein Schuss Zitronensaft ist auch noch drin.
Und kein Alkohol.
Und kein Alkohol.
Das ist die alkoholfreie Variante.
Richtig.
Deswegen, noch früh am Morgen.
Auch deswegen habe ich diesen Cocktail Paperback Punch getauft.
Sehr schön.
Denn ihr kennt vielleicht den Planters Punch. Das ist ein sehr teurer Cocktail mit sehr viel Alkohol.
Ach ja? Und ist der sehr teuer?
Ja, doch. Der ist, glaube ich, immer so wie der Long Island Iced Tea eher auf der oberen Range bei Cocktails. Zumindest als ich noch Cocktails gemixt habe.
Ich trinke ja quasi nie Cocktails, deswegen wüsste ich das jetzt gar nicht. Long Island Iced Tea hätte ich gedacht, ist billig. Da denke ich an so Eistee aus der Packung.
Aber vielleicht sind das auch einfach diese Signature Drinks aus den 90ern, als ich sie noch gemixt habe, die mittlerweile alle schon gar nicht mehr so teuer sind. Und trotzdem habe ich gedacht, Paperback, das sind ja die meistens etwas günstigeren Bücher und so ist auch dieser Paperback-Punch für Buchliebhaber etwas, was nicht ganz so viel kostet, denn es ist gar kein Alkohol drin und unser ist sogar besonders günstig, weil bis auf den Ananassaft haben wir die Säfte alle selbst gemacht.
Wer ist denn jetzt wir?
Wir, mein Mann und ich.
Ach so, ich wollte gerade sagen.
Und wobei wir da auch ein bisschen gelogen ist. Ich habe zugeschaut und darf mittrinken.
Ah, habt ihr so eine Saftmaschine, hätte ich fast gesagt. Das ist, glaube ich, der falsche Ausdruck. Presse? Oder wie sagt man?
Ja, das wäre nur frisch gepresst. Wir haben eine große Fermentationsfabrik bei uns mittlerweile in der Wohnung.
Nicht dein Ernst.
Wo ganz viel leckere Lebensmittel gewonnen werden. Unter anderem auch diese Säfte.
Was ist denn eine Fermentation? Also wir schweifen etwas ab, aber bitte ein Stichwort. Was kann ich mir unter einer Fermentationsfabrik vorstellen?
Viele Einmachgläser, viele Filter und auch ein paar Pressen.
Interessant.
Auch das passt zu einer guten Gartenparty. Naja, nicht ganz. Aber auch das ist zumindest ein gutes Gesprächsthema für eine Gartenparty. Denn das liebe ich ja am Sommer. Diese vielen langen Abende, an denen man bis spät in die Nacht draußen sein kann. Gestern war ich im Freilichtkino und habe da ganz lange noch gesessen. Herrlich, wenn das Wetter so ist.
Also so warm fand ich es jetzt gestern gar nicht. Ich wollte gerade sagen, so viele warme, also hier im Norden, ich weiß, im Süden jammern die Menschen,
ja, aus
weil
Hannover,
es so heiß ist.
Da ist es ja schon südlicher.
Das ist natürlich Süddeutschland. Ihr habt tropische Nächte. Also tatsächlich liebe ich auch diese Abende, an denen man lange draußen sitzen kann. Wir hatten ein paar. Es gab auch schon Sommer, in denen hatten wir keine, glaube ich. Aber tatsächlich ist das in Hamburg doch eher noch die Seltenheit, weil es sich doch immer noch schnell wieder abkühlt.
Aber stell dir vor, ein Garten, ein langer Tisch, weiße Lampions, ein paar Kerzen, entspannte Musik und schon ist man doch fast wie beim Great Gatsby, oder? Nicht ganz so üppig, aber es geht in die Richtung.
Ja, so ein Great Gatsby-Abend könnte ich mir gut vorstellen. Oder auch so ein White Dinner, hast du das mal
gemacht? Auch schön, haben wir auch mal gemacht.
Ja. Finde ich auch schön. Das kann man, glaube ich, auch ganz gut mit Literatur verbinden. Und das ist ja auch, wozu wir ein bisschen aufrufen wollen mit unseren Sommerfolgen, mal vielleicht irgendwie so ein kleines Sommerfest zu machen, was irgendwie mit Literatur zu tun hat, wo man diese literarischen Cocktails serviert. Ist ja schon der 2. Tipp von uns. Bei Instagram gibt es noch ein paar mehr. Und dann irgendein Motto oder das Essen passend und dann jeder hat ein Buch dabei, vielleicht in einer bestimmten Farbe. Stellt mir sehr nett vor.
Wie wär's denn zum Beispiel mit einer Longlist-Party?
Sehr gutes Stichwort, Jan. Longlist für den Deutschen Buchpreis. Die ist gerade rausgekommen am Tag, an dem wir aufzeichnen.
Eine Stunde alt ist sie gerade.
Eine Stunde alt. Das heißt, wir haben jetzt noch 20 Bücher, die im Rennen sind für den Deutschen Buchpreis. Und Jan ist in diesem Jahr in der Jury.
Ja.
Ich werde versuchen, aus ihm Informationen rauszukriegen, aber er darf fast gar nichts sagen. Aber ich glaube, wir müssen erstmal so ein paar Hintergründe klären, denn alle Menschen haben es, glaube ich, noch nicht so richtig verstanden, wie da überhaupt die Regeln sind für den Deutschen Buchpreis. Also, über welche Bücher reden wir denn da überhaupt? Lest ihr jedes in der Jury, lest ihr jedes deutschsprachige Buch? Wohl nicht.
Das geht ja gar nicht. Dafür sind es dann doch zu viele. Wobei wir schon sehr viel gelesen haben. Also jeder deutschsprachige Verlag darf 2 Werke einreichen. Und zwar die, die seit der Bekanntgabe des letzten Buchpreises, also Oktober 2025 in dem Fall, bis zur Bekanntgabe des neuen Buchpreises, also bis September 2026 veröffentlicht werden. Wir haben also auch viele Bücher gelesen, die gibt es noch gar nicht, damit auch die natürlich mit einfließen können. Und jeder Verlag schickt 2 Bücher ein. Jeder Verlag, der Mitglied im Deutschen Börsenverein ist, das ist besonders wichtig.
Okay.
Also man kann jetzt nicht einfach einen Verlag gründen und im Selbstverlag seine Bücher einschicken, das geht nicht. Es muss ein offizielles Mitglied des Deutschen Börsenvereins sein. Und dann hatten wir 180 Bücher.
Das 180
wurden die eingereicht wurden. Aber es soll ja nicht der beste deutschsprachige Roman aller eingereichten Bücher sein, sondern der beste deutschsprachige Roman des Jahres. Deswegen durften wir in der Jury auch jedes beliebige Buch, das diese Kriterien erfüllt, nachnominieren. Und das haben wir dann auch noch mit auf die Liste genommen.
Und wie
also
viel
am Ende waren es mehr als 180.
Aber man darf nicht sagen, wie viele?
Ich weiß es ehrlicherweise gar nicht so ganz
und
genau.
Und kann man denn diese 100 oder diese mehr als 180 Bücher, diese Gesamtliste, kann man die als Normalleser, Leserin irgendwo einsehen?
Nein, kann man nicht.
Die ist geheim?
Die ist geheim. Die bleibt traditionell geheim, die bleibt auch hinterher geheim.
Och, für immer geheim.
Für immer. Mhm. Also auch ich jetzt als quasi ein bisschen in der Circle weiß nicht, was letztes Jahr eingereicht war. Ich weiß es nur für dieses Jahr. Und es wird auf immer, egal wie viel Paperback-Punch, auch deshalb ist da kein Alkohol drin, egal wie viel Paperback-Punch ich trinke. Ich werde es nicht verraten.
Okay, also du hast schon gesagt, ausgezeichnet wird der beste deutschsprachige Roman des Jahres. Was genau heißt denn das? Das ist ja, das kann ja alles Mögliche sein. Gibt es da nochmal irgendwie andere Kriterien?
Tatsächlich nicht, nee. Also uns wurde keine Vorgabe gemacht, dass der Roman das und das und das erfüllen muss, sondern das könnte ein Krimi sein, das könnte ein Kinderroman sein, das könnte ein historischer Roman sein, es könnte theoretisch alles sein. Von all den genannten gab es auch welche in der Auswahl. Also es ist nicht so, dass da jetzt nur welche eingereicht werden, die theoretisch auch den Nobelpreis kriegen könnten, sondern es geht wirklich um die ganze Vielfalt. Was ist der beste deutschsprachige Roman? Und dann überlegt man sich natürlich schon, was sollte denn aus unserer Sicht in der Jury so ein Roman erfüllen, aber das haben wir als Jury selber entscheiden dürfen, das wurde uns nicht vorgegeben. Und da die Jury ja jedes Jahr wechselt, sind das möglicherweise auch jedes Jahr ganz andere Kriterien.
Und das ist auch geheim?
Das ist, wenn ich für die Jury spreche, ist das leider auch geheim, wonach wir geschaut haben, aber ich kann ja zumindest verraten, was mir bei Büchern wichtig ist, das ist ja immer, dass sie etwas zu sagen haben über unsere Zeit, dass man sie gut lesen kann, dass sie was Aktuelles haben, also vielleicht zusammengefasst, Bücher, von denen ich möchte, dass wirklich möglichst viele Menschen sie lesen.
Ja, ich habe es mir hier mal ausgedruckt. Wir werden jetzt hier nicht alle 20 Titel besprechen, das würde ja so ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber ich kann ja schon mal sagen, dass ich mit auf jeden Fall 2 Titeln richtig lag, von denen ich sicher war, dass sie drauf sind, und zwar Sanditz.
Ja, obwohl du das ja gar nicht so mochtest.
Naja, aber ich habe ja auch nicht gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass es drauf ist, aber ich war mir sehr sicher, dass es drauf ist. Und auch, wo ich mir auch sehr sicher war, Helene Bukowski, Wer möchte nicht im Leben bleiben. Ich habe ja nicht alle davon gelesen. Was mich von denen, die ich gelesen habe, sehr überrascht hat, ist tatsächlich Miriam Kabe, Unerwünschte Töchter. Mhm. Darüber haben wir vor nicht allzu langer Zeit geredet. Das hätte ich irgendwie nicht erwartet. Und dann ist noch zum Beispiel, dieses Buch habe ich noch nie gesehen, da weiß ich nicht mehr, was der Titel ist. Das ist so gelb und da ist so ein Radiergummi drauf abgebildet. Was ist das denn für ein Buch? Man sieht gar keinen Titel. Ich schätze, der steht sehr klein auf dem Radiergummi drauf.
Muss ich mal schauen.
Das kennt Jan auch nicht, das Buch. Das beruhigt mich.
Das habe ich nie gesehen. Das ist Aus anderem Holz von Gianni Musio. Das ist eine Weitererzählung der Pinocchio-Geschichte.
Also
diese Puppe, die immer aus Holz geschaffen wurde, der Junge, der aus Holz ein echter Junge wurde. Und da ist Pinocchio jetzt plötzlich schon erwachsen und sein Vater Geppetto wird nach einem Unfall dement, kann nicht mehr so richtig sprechen. Und sie fahren zurück in das Geburtshaus, in das Haus, wo Geppetto groß geworden ist und wo wohl auch Pinocchio möglicherweise zur Welt gekommen ist. Und dann, es spielt in der Jetztzeit, verwickelt sich das mit italienischer Politik. Also das ist wirklich ein ganz spannender Weiterdreher von einer Geschichte, die jeder kennt. Mit Pinocchio kann jeder was anfangen. Aber so wie in dem Roman habt ihr Pinocchio noch nicht gesehen.
Das klingt genauso, wie ich es mir vorstelle, was auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis ist. No offense.
Das klingt so, als ob du ein paar, sagen wir mal, nicht Vorurteile, aber ein paar nicht so positive Einstellungen gegenüber der Longlist hast.
Naja, also sagen wir mal so, es gibt ja in den sozialen Medien auch sehr viele eigene Listen. Mhm. Also so meine Longlist, was ich mir darauf gewünscht hätte. Und wir haben ja auch einen Post gemacht, zusammen mit dem Buchcafé Sisulu. Und alle konnten irgendwie auch kommentieren, was sie sich wünschen. Und ich fand es erstmal sehr interessant, wie unterschiedlich das ist. Also ich meine, der beste deutschsprachige Roman, das lässt ja wirklich für sehr, sehr vieles Raum. Und viele haben sich aber zum Beispiel gewünscht, Pina fällt aus, Die Riesinnen, Guten Morgen, schönes Wetter heute. Und all diese Bücher habe ich auch sozusagen zurückkommentiert, wenn Pina fällt aus, was ich mir vielleicht auch sehr gewünscht hätte. Und ich könnte auch begründen, warum das ein Buch für die Liste wäre. Zum Beispiel, weil es Menschen in der heutigen Zeit tröstet, weil es ein Thema aufgreift, was ein wichtiges Thema ist. Zusammenleben mit Menschen mit Behinderungen zum Beispiel. Und ich habe aber drunter kommentiert, ich wette eine Eat, Read, Sleep-Tasse, dass dieses Buch nicht auf der Longlist sein wird. Denn ich war mir super sicher, dass es nicht drauf ist, weil es zu populär ist. Also es ist ja jedes Jahr so, dass wenig Bücher von der Bestsellerliste auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis sind. Wir haben ja auch schon drüber geredet in alten Eat, Read, Sleep-Folgen. Und du meintest ja, dass das vielleicht auch dann Bücher sind, die brauchen die Aufmerksamkeit von so einem Buchpreis nicht.
Genau, ich kenne das Argument, das habe ich auch jetzt wieder rund um die Veröffentlichung schon gelesen, dass das Ganze ja nur ein Verkaufsinstrument für den Börsenverein ist, dass da Bücher draufstehen sollen, die sonst vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit haben. Aber das hat wirklich bei uns überhaupt gar keine Rolle gespielt. Wir haben auch über sehr populäre Bücher gesprochen und wir haben für alle Bücher gute Argumente gefunden, die auf der Liste sind. Und natürlich gibt es immer viele, viele, viele Bücher, die es genauso verdient hätten. Am Ende ist es ja eine Auswahl von 20 Titeln, die, so ist das ja bei Buchlisten immer, auch etwas Subjektives hat. Also was hat uns jetzt als Jurymitglieder besonders angesprochen und was vielleicht eher nicht. Aber es gab auch da keine Vorgabe, kein Ausschlusskriterium, dass man sagte, die brauchen es ja nicht. Umgekehrt, es sind ja auch Menschen wie Heinz Strunk drauf, wo ich jetzt umgekehrt wieder auch höre, der hätte es doch gar nicht gebraucht. Warum habt ihr den denn auf die Liste genommen? Na, das ist auch ein Beispiel dafür, dass es eben keine Rolle spielt. Wir haben wirklich versucht, aus den Büchern, die wir gelesen haben, und es waren bei mir in den letzten Monaten 123, die ich dann doch gelesen habe, haben wir die ausgewählt, von denen wir 7 in der Jury sagten, das sind jetzt wirklich die 20, die für uns die besten waren.
Aber die sind schon eher anspruchsvoll.
Ach.
Oder? Was würdest du sagen? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich bin jemand, der nicht so viel liest und jetzt ist der Buchpreis, jetzt ist die Longlist und das möchte ich mal nutzen, um nach langer Zeit mal wieder ein Buch zu lesen. Welches würdest du mir da empfehlen? Es ist jetzt nicht, wir sagen jetzt nicht, welches Jan am besten findet, sondern was er so für Wiedereinsteiger empfehlen würde.
Also Sanditz natürlich ist ein Buch.
Das ist super kompliziert.
Aber ich finde das
nicht. Das kann man auf keinen Fall für Leute empfehlen, die sonst nicht.
Anti Müller ist auch ein ganz tolles Buch für Einsteiger von Jade Jasmin Önder, würde ich jedem ans Herz legen. Ich finde auch, dass zum Beispiel Heinz Strunk ein großartiges Buch ist, um mal wieder einen Roman zu lesen. Ja, man muss den Humor von Heinz Strunk mögen, aber dann wird man viel Freude damit haben. Und ich finde auch, dass man zum Beispiel King Cobra von Mouri Derrida wunderbar lesen kann. Ein ganz tolles Buch. Also da ist einiges dabei.
Abgesehen von toll ist es auch so, dass ich nicht denke, ich bin zu dumm, um dieses Buch zu lesen.
Ich glaube, dass man bei keinem dieser Bücher das Gefühl hat, man ist zu dumm, um es zu lesen. Sondern man muss vielleicht eine gewisse Neugier mitbringen, neue Dinge kennenzulernen. Aber nein, zu denken, das verstehe ich nicht, das ist zu kompliziert und deswegen bin ich zu dumm, ist der völlig falsche Ansatz. Sondern man muss eine gewisse Offenheit vielleicht mitbringen, sich für Sachen zu begeistern, die einem nicht im Alltag schon begegnen. Es sind nicht Bücher, die nur, also nicht ausschließlich Bücher, die nur eine chronologische Erzählung haben. Es sind nicht Bücher, die nur auf Unterhaltung setzen, sondern die auch etwas anderes versuchen. Aber dann sind sie wieder unglaublich unterhaltsam. Also Schleifen von Elias Hirschel, ich habe lange nicht mehr so viel gelacht wie bei diesem Buch, obwohl es eine sehr anspruchsvolle Erzählart hat.
Okay, das liegt zum Beispiel noch bei mir im Büro. Dann schaue ich mal, ob ich da auch lachen muss. Und das mit dem Dumm, das ist ja nichts, was ich mir jetzt ausgedacht habe. Das ist ja tatsächlich, das habe ich unter sehr vielen Instagram-Posts gelesen, dass das Vorbehalte sind, die Menschen haben gegen den Buchpreis. Aber dann schauen wir mal. Und ich weiß, dass auch unser Fan-Account bei Instagram, die werden auch was machen. Irgendeine Leserunde. Dann stürzen wir uns doch alle jetzt mal rein in die Longlist und gucken mal, wie dann am Ende unser Urteil ist, wenn wir ganz viele davon gelesen haben.
Macht das. Und davon traut, gar nicht so und viele traut euch an die Bücher ran. Wirklich, es macht große Freude, sie zu lesen. Und jedes Buch hat etwas ganz Besonderes, was euch beim Lesen dann auch verändern kann. Und selbst wenn ihr bei Büchern sagt, da komme ich jetzt gar nicht rein, da kann ich gar nichts mit anfangen, warum ist das denn auf der Liste? Das ist ja nicht schlimm. Es geht ja nicht darum, dass wir hier die 20 Bücher finden, die jeder perfekt und lesen kann oder jede perfekt lesen kann, sondern dass wir eine schöne Auswahl geben über das, was es gerade in der deutschsprachigen Literatur gibt.
Das lasse ich jetzt mal so stehen und dann für weitere Diskussionen warten wir auf die Shortlist.
Sehr schön.
Ja, schon direkt eine kleine Diskussion gehabt. Außerdem haben wir das richtige Getränk hier und eigentlich auch das richtige Wetter für so ein Sommerprogramm. Jetzt fehlen noch die richtigen Bücher. Und wir wollen uns, hat Jan ja schon am Anfang gesagt, unbedingt auch in der Ferienzeit mit aktuellen Buchtipps versorgen und haben deshalb halt entschieden, keine Sommerpause zu machen, sondern ein Eat, Read, Sleep Sommerprogramm mit so ein paar schönen Cocktails, guter Stimmung und immer auch etwas Aktuellem, was wir gerade gelesen haben. Und on top gibt es dann nachher noch eine kleine Nostalgiereise. Wir wiederholen zwei eurer Lieblingsfolgen. Die eine hatten wir schon. Das war die berühmte Busfahrerfolge mit Daniels Lachflash zum Alter des Busfahrers. Da haben ja auch viele zurückgemeldet, dass sie sich gefreut haben, dass sie das nochmal wieder hören konnten. Wir hatten ja auch gefragt, wie ihr das überhaupt findet mit dieser Art von Sommerprogramm. Und die meisten haben sich wirklich gefreut, diese alte Folge nochmal zu hören. Nicht nur wegen dieser Quizfrage mit dem Busfahrer, sondern auch, weil da viele andere interessante Sachen drin waren. Und es hat ja nicht jeder die Muße, online in unserem ja sehr umfangreichen Folgenarchiv rumzustöbern. Es gibt natürlich aber auch Hardcore-Fans, die das tatsächlich machen, die sich regelmäßig durch frühere Folgen nochmal durchhören, was uns wiederum total freut. Und die müssen heute nochmal tapfer sein. Aber vielleicht könnt ihr euch ja trotzdem darauf einlassen. Und es dauert nur noch eine Woche. Und dann gibt es wieder Eat, Read, Sleep, wie immer mit aktuellem Bestseller und Vorspeise und Gast und Auslosung.
Und für alle, die alle Folgen schon kennen, haben wir jetzt etwas, was ihr ganz sicher noch nicht kennt, nämlich ganz aktuelle Buchtipps für euch. Und da habe ich ein Buch mitgebracht, was für mich auch ein wunderbarer Sommerroman ist. Ich habe ihn schon mal ganz kurz auf dem roten Sofa bei Das vorgestellt, als wir da gewesen sind. Und da sagtest du, du kennst es auch schon, Katharina, deswegen passt das wunderbar. Mhm. Nämlich, es ist hell und draußen dreht sich die Welt. Klingt ja schon nach Sommer, von Dieter Zipfel. Worum geht's? Zwei befreundete Paare haben eine ganz schlechte Idee. Sie wollen gemeinsam in den Urlaub fahren. Und beide Paare sind sehr unterschiedlich. Da sind Felix und Eva relativ reich, relativ kinderreich. Zwei Kinder haben sie, das dritte ist auf dem Weg. Sehr selbstüberzeugt von ihrem Leben, zumindest Felix, denn er ist mit einer klugen Idee reich geworden. Auf der anderen Seite sind da Matze und Lynn. Wenig Geld, gar keine Kinder, dafür einen umso größeren Kinderwunsch und auch ein umso größeres Aggressionspotenzial, zumindest bei Lynn. Und befreundet sind ehrlicherweise eigentlich nur die Männer, das aber schon ewig, beste Freunde seit Kindheitstagen, weswegen Felix den Urlaub einfach mal für alle bezahlt hat und das auch nicht versteckt, dass er den Urlaub bezahlt und das Geld hier gibt. Sie haben ein schickes Haus an der Côte d'Azur, also perfektes Setting auch für dich, Katharina. Und wie es in einem solchen Pärchenroman dann ja oft so ist, es eskaliert dann relativ schnell. Es zeigen sich erst kleine Brüche, dass es in den Beziehungen vielleicht doch nicht ganz so gut läuft, dass auch die Freundschaft vielleicht nicht ganz so harmonisch ist. Und gerade zwischen den beiden Frauen entwickelt sich dann ein ganz spannendes Verhältnis, weil beide die andere eigentlich für die Art von Weiblichkeit bewundern, die sie gerade nicht haben. Da ist auf der einen Seite die perfekte Eva, die Mutter, und dann ist Lynn, die doch etwas burschikosere, die nicht so viel darauf gibt, wie sie eigentlich nach außen wirken sollte. Und beide schauen sich an und denken, ach Mensch, wäre ich doch ein bisschen wie die. Und dann kommt eins zum anderen, eine Katastrophe jagt die nächste und am Ende rennt ein Rhinoceros durchs Bild und ich habe mich ganz großartig amüsiert mit diesem Buch.
Ja, Dieter Zipfel übrigens hat auch ein ganz tolles Kinderbuch geschrieben, wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte, preisgekrönt. Sehr, sehr schräg. Gut schräg. Mochte ich total gerne. Und ich mochte auch dieses Buch. Und es ist halt auch sehr schräg. Am Ende wurde es mir ein bisschen zu viel. Da bin ich dann irgendwie ausgestiegen. Ich habe vielleicht auch nicht so ganz verstanden, das Ende mit diesem Rhinoceros. Aber ich mochte andererseits auch sehr gerne, dass sich das so reingesteigert hat in diese Abgedrehtheit. Das irgendwie, das würde ja immer verrückter irgendwie. Und diese Gemengelage mit diesen beiden Paaren in dem Ferienhaus fand ich auch echt super beschrieben. Und natürlich habe ich mich gefragt, mit welchem Paar oder mit welcher anderen Familie würde ich denn in Urlaub fahren? Und ich glaube, ich muss mal wieder nach dieser Lektüre sagen, am liebsten mit niemandem. Und bist du so ein Typ, der mit anderen Leuten verreist?
Ehrlicherweise nicht so gerne, weil ich auch immer Angst habe, dass, also jetzt nicht so stark eskalieren könnte wie da, aber im Urlaub ist man ja doch ein etwas anderer Mensch. Man verbringt plötzlich sehr viel Zeit miteinander und selbst bei sehr guten Freunden merke ich, 2 Wochen am Stück mit ihnen ist dann schon eine Herausforderung. Und da ist jetzt noch keine Freundschaft daran zerbrochen, aber es waren auch schon einige anstrengende Urlaube dabei. Also ich fahre dann doch lieber mit meinem Mann zu zweit in Urlaub und vielleicht dann noch ein guter Freund, eine gute Freundin, die aber auch sehr selbstständig unterwegs ist, dass man nicht alles zusammen machen muss. Und auf gar keinen Fall im gleichen Haus.
Ja, genau. Und ich finde, das arbeitet Dieter Zipfel sehr gut raus, wo sozusagen diese Knackpunkte sind, wo Dinge eskalieren können. In der Regel, wenn wir beide jetzt vielleicht mit anderen Leuten verreisen würden, würden sie nicht so eskalieren wie in diesem Buch, aber sie könnten. Und sie spielt das halt so durch, wenn man da wirklich aufs Ganze geht dann irgendwann. Ich fand das auch echt ein cooles Buch.
Es gibt eine wunderbare Metapher, nämlich der Kanarienvogel, der abgebildet ist. Der sitzt in jedem, es ist so eine
das
typische Standard-Ferienwohnung und in jeder Ferienwohnung sitzt auch ein Kanarienvogel
ein lebender.
In einem Käfig, ein lebender, gehört zur Deko quasi dazu. Und den lassen sie dann frei. Also quasi die Tür öffnet sich, der Vogel fliegt in die Freiheit. Und was dann passiert, verrate ich jetzt nicht.
Ja, genau. Ja, das ist auch eine schöne Idee gewesen, finde ich. Das ist so Standard-Ferienhäuser, die man ja kennt. Und dann ist die Standard-Deko ein Kanarienvogel im Käfig.
Also wenn ihr gerade mit euren Freunden im Urlaub seid und eine Auszeit braucht, auch von diesen Freunden, dann ist das perfekte Buch. Dieter Zipfel, Es ist hell und draußen dreht sich die Welt, ist bei Suhrkamp erschienen, hat 219 Seiten und kostet 23 Euro.
Ja, lustig. Ich habe auch ein Buch mitgebracht, das du kurz bei Das vorgestellt hast. Und zwar Statt aus dem Fenster zu schauen von Anna-Katharina Scheidemantel. Ich hatte das im Büro, ich hatte es schon weggelegt, weil ich irgendwie nach dem Klappentext dachte, oh nee, das ist jetzt schon noch so eine Gen Z-Sinnkrisen-Story, wo jemand sein Heil in der Einsamkeit auf dem Land findet. Muss ich, glaube ich, nicht lesen. Aber dann hast du es bei Das vorgestellt und dann dachte ich so, also wenn Jan das gut findet und so wie du es vorgestellt hast, lese ich das doch mal. Dann hast du es mir in der Sendung gegeben, weil ich ja meins schon weggegeben hatte. Und dann habe ich es gelesen und ich fand es richtig gut. Es geht um Sophie, die in einer Gen Z-Sinnkrise ist, tatsächlich. Ihr Studium ist nicht so ganz das Wahre. Ihr Praktikum ist wahnsinnig langweilig. Sie überlegt sich so, vielleicht kann ich noch mal was anderes machen. Und dann kauft sie spontan im Internet ein altes Haus in Mecklenburg-Vorpommern. Schnapper, kostet nur 3.000 Euro. Und dann fährt sie natürlich dahin, um das Haus zu beziehen. Und schon die Anfahrt ist relativ schwierig. Sie nimmt ihr Fahrrad mit in den Zug und muss halt diverse Male umsteigen. Dann mit zum Regionalzug natürlich fahren. Und dann an der Endstation muss sie dann mit dem Fahrrad weiterfahren. Hat auch ziemlich viel Gepäck, weil sie irgendwie alles aus dieser WG, was sie so mitnehmen konnte, hat sie einfach mal mitgenommen. Und also die Anfahrt sehr komplex und dann kommt sie endlich da an bei diesem Haus, das nicht in einem Dorf ist, sondern auch nur bei einem Dorf. Also es ist wirklich in the middle of nowhere. Und da ist dann der Typ, der ihr das verkauft hat und will dann von ihr das Geld auch haben. Vorher guckt sie es sich einmal an und stellt fest, es ist doch ziemlich runtergekommen. Es ist im Grunde eine Art Ruine nur, aber ich meine, gut, es hat jetzt ja auch nur 3.000 Euro gekostet. Was will man erwarten? Und sie ist aber weiterhin entschlossen, das durchzuziehen. Ich meine, sie könnte ja auch sagen, nee, kaufe ich doch nicht. Aber sie übergibt ihm schon mal die erste Rate, 1.000 Euro in bar und zieht dann da ein. Und dann hat die Handlung so ein bisschen was von so einem Survival-Roman. Sie muss sich auch erstmal so eine Art Unterstand bauen, weil es da auch reinregnet. Sie muss Essen kaufen auf sehr schwierigen Wegen. Er hat mit dem Fahrrad, dann streicht sie irgendwann. Also sie kauft dann irgendwann Farbe und streicht.
Strom gibt es natürlich auch nicht und WLAN schon gar nicht.
WLAN gibt es nicht, Strom gibt es nicht. Wasser gibt es, glaube ich, auch nicht am Anfang. Und das wird dann halt so nach und nach, wird das dann so ein bisschen besser. Sie schleift dann sogar so ein paar Dielen ab, kauft sich Hühner, findet einen Job. Aber darüber schwebt natürlich die ständige Frage, was will ich hier, was will ich überhaupt vom Leben, was will ich später, wie soll das alles werden? Und ja, das ist alles ziemlich unrealistisch, also mit diesem Hauskauf und auch wie man, dass man aus so einer Ruine dann tatsächlich irgendwie irgendwas Bewohnbares in relativ kurzer Zeit macht, bisschen romantisiert. Aber ich finde, da sind ganz tolle Beobachtungen dabei und ganz fantasievolle, präzise Beschreibungen von ganz normalen Dingen. Und vor allem, es ist lustig. Und ich bin ja so dankbar, wenn Bücher lustig sind. Es gibt selten, selten, selten lustige Bücher. Und das sind dann meistens die Bücher, wo nicht hinten draufsteht, das ist ein lustiges Buch, sondern dieses. Und ich war sehr überrascht. Also ich bin da so reingefallen und musste dann wirklich sehr schnell lachen. Zum Beispiel über solche Sätze wie: Nichts tun, das habe ich schon in den letzten 2 Tagen herausgefunden, ist die geheime Geißel der Menschheit. Jede freie Minute bringt mindestens 3 ungewollte Gedanken mit sich, 4 unbeantwortete Fragen, 5 unbequeme Wahrheiten. Nichts tun macht die Stille stiller und die Einsamkeit einsamer. Das ist ja gleichzeitig lustig, aber halt irgendwie auch sehr wahr. Und ich habe es sehr gefühlt.
Ich fand es übrigens gar nicht so unrealistisch und romantisiert. Im Gegenteil, ich war ganz dankbar, dass am Ende eben nicht das Prachthaus da steht und alles ist schön, sondern dass die Probleme ja bleiben und wir verraten jetzt nicht, wie es ausgeht, aber das Ende ist nicht, sie sitzt da glücklich auf ihrem Dorf, hat sich mit allen angefreundet, eine riesige Tierherde um sich herum und pflanzt die eigenen Brombeeren. Das ist es nicht, sondern es bleibt eben in dieser Schwebe. Was will sie da überhaupt? Und es spielt auch viel mit rein, wie ist es überhaupt auf dem Land in der erkennbar ostdeutschen Provinz, wo es ja auch schwierig ist, mit einigen Nachbarn ins Gespräch zu kommen. Ich fand diese Szene auch ganz stark, wo ein Mensch, den sie total nett findet, der will nämlich den Strom anschließen, bei ihrem Haus steht und dann krempelt er den Ärmel hoch und ich weiß nicht mehr, ob man genau verrät, was da drauf ist, aber es ist zumindest ein Symbol, was diesen Menschen doch als relativ weit rechts einordnet. Und sie steht da und denkt, darf ich mir von dem jetzt noch den Strom anschließen lassen?
Darf ich den nett finden?
Und das sind ja, na, Juli C. macht das auch auf eine noch etwas tiefer gehende Art und Weise. Aber dieser bewusste, etwas naiv gewählte Ansatz, ich mache mir gar keinen Gedanken, ich fahre da einfach hin, weil 3000 Euro habe ich auf dem Sparkonto und ein eigenes Haus.
Wollte ich schon immer mal haben.
Besser, als hier zu sitzen und Excel-Dateien auszufüllen. Also da habe ich sie sehr gefühlt, als sie davon erzählte, dass sie jetzt eine Tabelle nach der anderen befüllt und denkt, man könnte so viel anderes machen, warum nicht Hausbesitzerin? Und es dauert dann ja auch, sie schafft es ja auch nicht so schnell. Und sich dann über YouTube-Tutorials beizubringen, wie man einen Fußboden abschabt. Und das aber auch erst im 10. Versuch langsam irgendwann klappt.
Das stimmt, es ist ja insofern ist es nicht so romantisierend, aber ich sag mal so,
es kommen ein paar glückliche Zufälle.
In Summe ist es schon ein bisschen unrealistisch. Aber auch gerade das mit dem Hauskauf fand ich auch einen sehr schönen Satz. Mit meiner Unterschrift kann ich ein ganzes Haus kaufen. Einfach so. Ungefähr so habe ich mir Erwachsensein als 8-Jährige eigentlich immer vorgestellt. Plus vielleicht noch ein paar Kinder. Aber für die hätte ich aktuell sowieso keine Zimmer mit intakten Fenstern. Und das ist so ein lakonischer Humor, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Es hatte schon auch ein paar Redundanzen. Am Anfang gerade dachte ich, ja, das habe ich jetzt wirklich verstanden, dass du diesen Hauskauf hinterfragst und dass du nicht weißt, ob das eine gute Idee war. Das muss jetzt nicht zum 10.000. Mal noch geschrieben werden.
Aber es wird weniger, ne? Am Anfang ging es mir auch so, aber irgendwann hat sie sich eingeschrieben.
Ja. Nee, aber das war auf jeden Fall für mich eine positive Überraschung. Ist ein Debütroman auch, also kann man auch gespannt sein, was da noch kommt. Habe ich total gern gelesen und ich wundere mich fast ein bisschen, dass es dir so gut gefallen hat. Ich weiß auch nicht warum, aber es schien mir ein bisschen zu unterhaltend für deinen Buchgeschmack.
Ich glaube, unser Humor ist gar nicht so unterschiedlich.
Anna-Katharina Scheidemantel, Stadt aus dem Fenster zu schauen, ist erschienen bei Pola, hat 352 Seiten, kostet 22 Euro.
So, und dann haben wir noch 2 kurze Buchtipps für euch mitgebracht. Und meines ist eins, das ist eigentlich mein Sommertipp für Daniel. Es heißt Wo die Kaffeekirschen leuchten von Nicolas Denis. Eigentlich als Übersetzerin bekannt von Balzac und anderen aus dem Französischen. Aber dieses ist ein Buch, das sie selber geschrieben hat. Und sie begibt sich auf die Spuren ihrer Vorfahren, die 1953 nach Kolumbien ausgewandert sind. Er hat dort nämlich einen Job gekriegt als Geograf an der Uni. Sie als professionelle Hausfrau reist mit. Und dann sitzen sie an diesem Kolumbien und versuchen in der Stadt einen Anschluss zu finden, sind da zwischen dieser hoch spannenden Mischungen, die es in Latein- und Südamerika ja nach dem Zweiten Weltkrieg gab, dass unter den Deutschen in der deutschen Gemeinschaft ja sowohl Flüchtlinge sind, die vor den Nationalsozialisten Deutschland verlassen haben, als auch eine ganze Menge Menschen, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ausgewandert sind, weil sie zu sehr mit den Nationalsozialisten sympathisiert haben. Das ist also in Kürze diese kleine Gesellschaft, die da ist. Aber die beiden Protagonisten, das Ehepaar, die sind davon unbenommen. Die versuchen, sich etwas aufzubauen, tauchen ein in die Kultur, fremdeln aber auch, dass vieles so anders ist. Kaffee spielt eine große Rolle, was sie alles mitschleppen, wie sehr sie den Kuchen von zu Hause vermissen, wird sehr schön beschrieben. Dann gibt es eine tolle Szene, wo die Ehefrau beschließt, in einem Streichquartett mitzumachen. Und da fällt der schöne Satz: Zum ersten Mal habe ich verstanden, dass Musik wirklich eine internationale Sprache ist, weil sie erstmals über die Musik dann mit den Kolumbianerinnen kommunizieren kann, denn ihr Spanisch ist so mau. Also auch eine ganz tolle Szene. Und dann fahren sie noch raus in das wilde, noch nicht bekannte Kolumbien. Und es ist eine Spurensuche. Was haben also Nicola Denise Vorfahren da wirklich gemacht? Und gleichzeitig eine wunderbar bildhafte Beschreibung eines Landes, was in den 50ern, 60ern vielleicht noch ganz anders war, als es jetzt ist. Noch mit viel Wildheit, mit viel Natur und mit viel spannenden Charakteren. Ist in der Friedenauer Presse erschienen, hat 340 Seiten und kostet 26 Euro.
Das klingt absolut nach einem Buch für Daniel. Er kann es allerdings jetzt nicht mehr in eine Folge mitbringen. Er muss es in seiner Freizeit lesen. Ich habe auch noch einen Kurztipp mitgebracht. Und zwar, ich finde es ja immer sehr interessant, eure Mails und Nachrichten auch bei Instagram. Manche, wie Martin, schreiben bitte mehr feuilletonistische Bücher wie Franzen, Saffron Four, Hüstwit, Eugenides. Mhm. Andere, wie Johanna, schreiben, habt ihr nicht mal einen guten Sommerroman für mich zum Abschalten? Sowas wie Kein Sommer ohne August. Ich denke, Eat, Read, Sleep steht ja dafür, dass wir wirklich die ganze Bandbreite von Literatur bieten. Und ich habe mal auf die vergangenen Folgen geguckt und ich finde schon, dass wir das auch eingelöst haben. Kleines Resümee von der Folge heute. Wir haben über die Longlist gesprochen. Da war schon auch einiges Feuilletonistisches dabei. Wir hatten Dieter Zipfel, würde ich sagen, ist so in between vielleicht. Wir hatten Statt aus dem Fenster zu schauen, ist auch, oder was würdest du sagen, ist das ein Unterhaltungsroman?
Ich finde, das ein schöner Sommerroman.
Das ist ein schöner Sommerroman, aber auch nicht komplett anspruchslos. Und wir sind noch nicht am Ende mit Blick auf das, was kommt. Da kommt auch noch einiges Feuilletonistisches. Und deswegen habe ich hier jetzt noch schnell tatsächlich einen sehr leichten Sommerroman für Johanna und andere, die sich das wünschen. Und zwar The Night We Met von Abby Jimenez. Das ist auf jeden Fall gar nichts für Jan. Das wissen wir aus einer früheren Folge.
Ich erinnere mich an einen früheren Roman von ihr, genau.
Wir können das auch ganz kurz nur vorstellen. Ich will nicht verhehlen, dass der Plot einigermaßen simpel ist. Es geht um Larissa, die sich in den besten Freund ihres Freundes verliebt. Mehr muss man dazu eigentlich gar nicht sagen. Und wir lesen das ja nicht wegen der oberkomplexen Handlung, stimmt's, Johanna und andere, sondern im Gegenteil, um einige Synapsen im Gehirn einmal kurz auf Pause zu setzen. Manche gucken da Netflix-Serien zur Entspannung, manche gehen ins Spa. Manche puzzeln, manche fermentieren und manche lesen Abby Jimenez. Warum ich diese Autorin jetzt empfehle, schon zum zweiten Mal im Podcast, es ist natürlich nicht nur so ein überschaubarer Plot, das reicht ja nicht, sondern auch hier, es ist witzig geschrieben. Und das hebt es von vielen anderen ähnlichen Büchern aus diesem Genre ab. Ich finde, es ist wirklich dieser spezielle Rom-Com-Humor, muss man mögen. Ich kann davon auch nicht 5 Bücher hintereinander lesen, aber so zwischendurch am Strand sowas mal finde ich mega. Und es ist wirklich einfach nur totale Entspannung. Wie gesagt, du gehst fermentieren, ich lese Abby Jimenez.
Ja, jedem das, was ihm Spaß macht.
Genau. Ich sage nochmal, wie es heißt: The Night We Met, übersetzt von Urban Hofstetter, 480 Seiten, erschien bei DTV für 16 Euro. Wir sind hier weiterhin in Gartenparty-Stimmung.
Ich nehme jetzt erst recht nach diesem Sommerroman.
Jetzt erst recht, genau. Ich nehme nochmal einen Schluck Paperback. Wie ist Paperback Punch. Prost, Abby Jimenez und Co. Und jetzt wird's wahnsinnig literarisch, denn es geht um eine literarische Gartenparty, unter anderem in der Folge, die wir für euch nochmal aus dem Archiv geholt haben. Das ist Folge 79 und da war unser All-Time-Favorite die Kurzgeschichte Die Gartenparty von Catherine Mansfield. Ich bin ja großer Catherine Mansfield-Fan, habe ich auch in dieser Folge mehrfach gesagt. Und Jan, du hattest tatsächlich auch die literarische Vorspeise zu diesem Buch, zu dieser Kurzgeschichte gezaubert.
Ja, das war wirklich eine der größten Herausforderungen oder vielleicht auch eine der größten Selbstüberschätzungen in meiner Eat, Read, Sleep Koch- und Backkarriere. Denn ich dachte, ach komm, so ein paar Windbeutel, die kann man doch schnell nochmal abends vor der Folge machen. Was ich nicht im Hinterkopf hatte, ist, dass Windbeutel ja aus Brandteig bestehen. Und das ist kein Mürbeteig, das ist auch kein Blätterteig. Es ist schon ein Teig, wo man sehr viel schlagen muss, wo man sehr genau aufpassen muss. Weil
mit der Temperatur.
Mit der Temperatur, weil man sehr viel aus sehr merkwürdigen Ecken wieder wegwischen muss. Und dieser Teig klebt ganz schrecklich. Also ich habe, es war eine lange Nacht, aber am Ende sahen sie ganz gut aus und haben auch ganz gut geschmeckt.
Sie sahen sehr gut aus, man kann sich das Foto nochmal an. Ich habe mir extra das Foto nochmal angeguckt jetzt und ich muss sagen, sie sahen wirklich sehr gut aus.
War auch nicht das erste Modell, was du da hast.
Jan, du weißt doch, man wächst mit seinen Aufgaben. Ja, und in dieser Folge 79, haben wir auch ein Thema aufgegriffen, das euch sehr interessiert. Wir kriegen dazu immer viele Fragen, immer noch, und zwar alles rund um die Herstellung eines Buches. Welches Papier wird da genommen? Warum haben manche Bücher ein Lesebändchen? Warum haben manche Bücher einen Farbschnitt und andere nicht? Und unser Gast damals ist sozusagen ein Lieblingsgast unserer Community geworden, und zwar zu Recht. Das ist ein tolles Interview zum Thema Herstellung, könnt ihr euch drauf freuen. Und wir werden das am Ende auch nochmal mit ein paar aktuellen Informationen sogar ergänzen.
Viel Spaß also mit Folge 79 und bleibt auf jeden Fall dran, denn am Ende dieser Folge, da losen wir auch noch den Bestseller für das nächste Mal aus und wir stellen euch eine ganz besondere Buchhandlung vor.
Die Bestseller-Challenge.
Du und Daniel, ihr habt ausgelost als Bestseller in der letzten Folge Die Unverbesserlichen, der große Coup des Monsieur Liper von Volker Klüpfel und Michael Kobre. Mhm. Sagt man eigentlich Kobre oder Koba?
Ich würde Koba sagen.
Okay. Das sind zwei Autoren, die bekannt wurden durch ihre Krimis um Kommissar Kluftinger. Ein ewig grantelnder Bayer, habe ich mir sagen lassen. Ich habe keins von diesen Büchern gelesen. Es gibt allerdings 12 Bände davon. Nun haben sie was Neues geschrieben. Ich versuche mal, den Plot zusammenzufassen.
Ich bin gespannt, denn das wird nicht leicht.
Es ist wirklich schwierig, weil die Handlung echt sehr wirr durch die Kanäle von Port Grimaud meandert. Also Port Grimaud, eine Stadt an der Côte d'Azur, wo ich übrigens schon mal war, wo Guillaume Liper lebt und arbeitet und Sprichwörter und Redewendungen zitiert. Essen hält Leib und Seele zusammen zum Beispiel, sagt er gerne mal, passend zu unserem Podcast. Er ist eine Art Hausmeister für Ferienhäuser, verdient aber vor allem sein Geld mit illegalen Zwischenvermietungen. Also wenn die Häuser leer stehen, dann vermietet er die einfach privat und kassiert das Geld privat. Er ist Wahlfranzose, eigentlich ist er ein Deutscher, heißt Wilhelm Liebherr, hat sich umbenannt in Guillaume Liebherr. Und er ist, würde ich sagen, genauso deutsch wie dieses Buch. Eines Tages muss Guillaume in einer Villa blitzartig alle Spuren einer Zwischenvermietung beseitigen, weil nämlich die Besitzer überraschend anreisen. Eine Familie, die superreich durch Weinhandel geworden ist. Leider findet er bei diesem Aufräumen des Hauses und beim Putzen in einem Zimmer im oberen Geschoss eine Leiche. Die darf da natürlich nicht bleiben, also schafft er sie mit seinem Kumpel Karim und dessen Wassertaxi weg. Sie haben eine tolle Idee, wo sie die lassen? Im Hafen versenken. Wie man vorhersehen kann, also wie eigentlich jeder vorhersehen kann, nur die Protagonisten nicht, funktioniert das nicht. Man kann nicht eine Leiche einfach ins Wasser werfen und darauf hoffen, dass sie auf den Grund des Meeres versinkt. Nein, geht nicht. Dann schaffen sie es letztendlich. Leider taucht sie dann in der Schiffsschraube des angereisten Villenbesitzers wieder auf. Da müssen sie sie dann wieder loskriegen, keine Ahnung, und bringen sie dann in die Kirche und legen sie in irgendeinen Sarg in der Krypta der
Kirche. Sind erst auf Seite 50 von 500.
Aber genau, aber das ist immerhin der Teil der Handlung, den ich noch nachvollziehen kann. Das hört gleich auf, schon mal als Teaser. Irgendwann erfährt man auch, wer der Tote ist, nämlich jemand, den die Besitzer dieser Villa auch erwarten, um irgendein dubioses Geschäft abzuwickeln. Aber das ist der Moment, wo ich komplett den Überblick verloren habe. Irgendwann suchen alle nach einem Schatz. Dafür verbünden sich dann Guillaume und Karim mit der Eisverkäuferin und Haschdealerin Jacqueline, die in Filmtiteln spricht, dem ex-fremden Legionär Paul, der Touri-Abzockerin und Handyladenbesitzerin Delphine und der 84-jährigen Lizzie inklusive deren Hund. Zusammen sind sie die titelgebenden Unverbesserlichen von der Côte d'Azur. So, Jan, du bist unser Mann fürs Positive. Ich brauch dich.
Du, wenn du es so erzählst, klingt das unglaublich lustig. Nach einem Buch, das ich wahrscheinlich gerne lesen wollen würde. Leider ist es nicht lustig. Das ist ein großes Problem. Ich habe mich so nach Kluftinger zurückgesehen. Denn alle diese Figuren unterhalten sich auf eine völlig absurde Art und Weise. Karim scheint so ein bisschen zurückgeblieben. Und dann diskutieren sie darüber, wo soll die Leiche versteckt werden. Wo würde man einen Toten an einem Ort verstecken, fragt Liebherr. Er sagt ernsthaft, in einer Eisdiele. Und dann sitzt man da und denkt, ja, schöne Idee. Nächste Idee. Mhm. Und so geht es weiter und
dann
weiter.
Dann schmeißen
und
wir
weiter.
Sie in den Hafen, wickeln sie aber in, das habe ich vergessen,
Plane.
In die Plane, wo riesengroß Zitat, der Name des Wassertaxis von Karim draufsteht.
Ja, na, was könnte man Positives sagen? Der Einstieg war ganz schön. Wir sehen Guillaume Liebherr und es gibt so einen kleinen Bruch. Er sitzt im Café und wie man denkt, jetzt trinkt er hier Milchkaffee und Croissant. Nein, so ist es nicht. Da dachte ich am Anfang, gut, wir haben diese typische Frankreich-Atmosphäre, das Klischee, was man immer zeigt. Und als das gebrochen wurde, dachte ich, oh, wie schön. Das wird mal nicht der typische Frankreich-Krimi-Roman. Nicht Bruno, der Dorfpolizist von Martin Walker in einer neuen Variante, sondern was anderes. Wird es dann ja auch, aber sie verzetteln sich völlig, wie du es beschreibst. Es kommen immer neue Personen dazu. Obwohl es ja um einen Krimi geht, wird es auf eine sehr plumpe Art immer versucht, witzig darzustellen. Alle sind korrupt,
alle
betrügen
sind mega
mit allen möglichen Sachen. Genau, niemand ist sympathisch in dem Ganzen. Und dann gibt es natürlich auch noch die reiche Familie Vicomte, das ist die erpresst werden soll.
Die mit dem Weinhandel.
Die auch irgendwie nicht stimmig zusammenpasst. Man giftet sich an, man ist zwar in höchster Not, wird erpresst und trotzdem sitzt man da scheinbar ganz gelassen rum, weiß nicht wirklich, was man tun soll, macht Instagram-Fotos. Es bleibt auf einer Oberflächlichkeit. Und es ist durch dieses gewollte Witzigsein, was aber überhaupt nicht funktioniert. Ich habe nicht ein einziges Mal auch nur ansatzweise gelacht auf diesen Seiten. Nein, also bitte, lieber Volker Klüpfel und Koba, bitte kommt zurück zu Kluftinger. Das könnt ihr. Grantelnde Bayern, ja, aber möchte gern Franzosen. Nee, wirklich nicht.
Volker Klüpfel, Michael Koba, die Unverbesserlichen, der große Coup des Monsieur Liebherr. Erschien bei Ullstein, sehr viele Seiten, ich sag mal grob 500 Seiten. Okay, zum Glück haben wir noch andere Bücher gelesen.
Naja, zum Glück setze ich mal ein Anführungszeichen. Es war das Gesprächsereignis, das literarische, auch die literarischen setze ich mal ein Anführungszeichen, das Buchgesprächsthema der vergangenen Wochen, die Biografie von Prinz Harry. Reserve heißt sie auf Deutsch und Prinz Harry erzählt darin erstmals aus seiner Sicht, was eigentlich dazu geführt hat, dass er sich aus der royalen Familie verabschiedet hat, dass er mit seiner Meghan in die USA gezogen ist und der Bruch mit seiner Familie, Prinz, jetzt King Charles und William, vollzogen wurde. Er erzählt das in Rückblenden. Die Urszene ist natürlich der Tod seiner Mutter Diana, die tragisch beim Autounfall ums Leben kam und wie er darüber nicht hinwegkam, wie er um sie getrauert hat, wie sie ihn ihr Leben lang begleitet. Das ist großer Bestandteil, ebenso wie seine Zeit in der Armee. Viel ist durchgesickert, viele Skandale sind im Vorfeld durchgesickert. Er spricht über Penisse, die festgefroren sind. Er spricht darüber, wie viele Menschen er in Afghanistan getötet hat. Er spricht darüber, wie er sich mit seinem Bruder William geprügelt hat. All das war vorab schon in den Medien zu lesen, sodass man dachte, das große Skandalbuch kommt jetzt auf uns zu. Und wir haben uns rangetraut, Katharina, ich mit großen Bauchschmerzen, du nicht ganz so.
Ja, also was man vielleicht wissen muss, ich bewege mich beim Thema Royals so zwischen Faszination, Entsetzen und Gleichgültigkeit. Ich finde das historisch wahnsinnig interessant. Ich habe 1000 Dokus über die Queen geguckt. Ich liebe die Serie The Crown. Ich finde es einerseits bewundernswert und andererseits aber auch genauso befremdlich, dass die Windsors immer solche so uralten, maximal aufwendigen und absolut seltsam wirkenden Rituale und Traditionen knallhart durchziehen, wie man bei der Beerdigung der Queen wieder gesehen hat. Aber das Interview, das Oprah Winfrey mit Harry und Meghan geführt hat, fand ich absolut uninteressant. Habe ich auch wirklich nur ganz kurz geguckt und nicht zu Ende. Diese aufpolierte Doku-Soap von Harrys und Megans Leben, langweilig. Und ehrlich war ich auch ein bisschen abgestoßen, weil es so dermaßen inszeniert war. Und ich dachte noch so, boah, ey, das ist so Jammern auf hohem Niveau, so mimimi. Und dann dachte ich, naja gut, egal. Ich interessiere mich irgendwie schon so ein bisschen für die Royals. Ich lese das Buch gerne mit dir zusammen und habe erwartet, dass es doof ist. Und nach dem, was man vorher gelesen hat, war ich auch echt nicht so richtig motiviert. Aber es hat mich dann gefesselt. es hat mich irgendwie gepackt. Ich habe das gern gelesen. Tausendmal lieber als Kober und Klüpfel. Ich fand es interessant. Möchtest du erstmal sagen, wie du es fandst, bevor ich in Einzelheiten abdrifte? Weil das könnte lange dauern.
Ich habe erst Prinz Harry gelesen, Reserve, und dann Kluftinger. Und ich glaube, andersrum, ja, wäre es mir auch so gegangen, dass ich gedacht hätte, ach Mensch, das ist ja gar nicht so schlimm. Und doch habe ich mich über weite Strecken gelangweilt in diesem Buch. Denn wenn man ehrlich ist, für alle, die das jetzt wegen Skandalen, Gerüchten, Gossip lesen, da taucht fast nichts mehr auf. Also alles Brisante wusste man schon vorher. Der Rest sind eher Selbstbespiegelungen, ist eher eine Abrechnung mit der Presse, die sehr intensiv geführt wird, als mit der königlichen Familie. Die kommt sogar über sehr weite Strecken sehr gut weg. Also Prinz Charles lernt man da als liebenden, rührenden Vater kennen an vielen Stellen. Aber was mich geärgert hat, ist zum einen diese Selbstdarstellung, dieses Weinerliche, was du schon beschriebst. Der Arme, dem man es einfach nicht recht machen kann, der gleichzeitig aber der starke, starke Mann ist, der damit prahlt, wie ein Afghanistan Menschen erschießt. Und das hat mich erschüttert. Wie er so nebenbei sagt, sie sind nicht alle davongekommen, tröstete ich mich. Mindestens 10 haben es nicht aus dem Graben geschafft. Trotzdem, eine größere Bombe hätte das Ganze rund gemacht. Und man denkt sich, das sind keine Menschen, die angreifen. Das sind Menschen, die sind da, vermutlich Taliban. Aber sie sind da und tauchen auf und dann werden sie eben verfolgt, erschossen, ermordet. Und vielleicht ist das die Realität, aber die Selbstverständlichkeit, mit der das so sagt, als der Mann, Mensch, ich hätte am besten noch viel mehr. Ich hätte die große Bombe geworfen. Ich hätte sie alle umgebracht. Das hat mich auch schon angewidert.
Das hat mich auch angewidert. Das fand ich. Ich fand auch diesen Militärteil, boah, der war wirklich sehr lang. Ich fand in Teilen auch das ganz interessant, was man da erfahren hat. Ich meine, der ist ein Soldat, ne? Ich weiß nicht, wie man als Soldat denkt. Möglicherweise würden dir das andere Soldaten genauso erzählen, aber klar. Das hätte man nicht machen müssen, hätte man, finde ich, auch sehr viel rauslektorieren müssen. Da stimme ich dir total zu. Was ich als erstes dachte, so ja, es ist auch so ein bisschen eine Übung in Demut. Genau, was du meinst, man denkt, man weiß alles, weil es alles schon so zitiert wurde. Und das ist halt ja genau das, worüber er schreibt. Mhm. Dass die Presse alles aus dem Zusammenhang reißt. Und das stimmt auch in Teilen, weil da ist dann eine Szene, wo irgendwie einen zumindest negativ interpretierbaren Satz über Camilla schreibt. Er schreibt aber auch 10 ganz freundliche Sätze über sie. Und wenn das aus dem Zusammenhang gerissen wird, dann denkt man, ach ja, nee, doof. Und das dachte ich auch, als ich das gelesen habe. Da dachte ich so, oh nein, wie bescheuert. Er schreibt über seinen eingefrorenen Penis. Was soll denn das? Wer will denn das lesen? Aber im Gesamtzusammenhang fand ich vieles auch echt interessant. Zum Beispiel diese Details über die Schlösser, wie viele Zimmer, wie das da aussieht in diesen einzelnen Schlösser, Balmoral, Sandringham, wie sich die Familie untereinander gegeben hat und gibt, dass wirklich niemals jemand die Queen umarmt hat. Also die Großmutter, die Mutter, das machen die einfach nicht. Ich fand das einfach vieles fesselnd. Und die Frage ist halt, warum liest man Biografien? Weil man etwas über ein Leben erfahren will, was man selber nicht lebt, was möglicherweise sehr weit von seinem eigenen Leben entfernt
aber.
Ist.
Aber zum einen, finde ich, taucht da viel zu wenig auf. Die Hochzeit von William und Kate beispielsweise, 1,5 Seiten, mehr ist da nicht. Und da hätte ich gedacht, Mensch, da kann man doch so viel erzählen, da haben wir Bilder vor Augen. Seine eigene Hochzeit, 1,5 Seiten, mehr passiert da nicht. Dafür dann von mir aus gerne Details, aber es wurde ja bereits recherchiert, dass vieles, was er da erzählt, schlicht nicht stimmt.
Naja,
wirklich
Details.
Nicht. Ja, aber ganz entscheidende Details. Wenn er erzählt, das letzte Geschenk, seine Mutter ist gestorben und da kommt die Tante und sagt dir, das hat deine Mutter für dich gekauft, ja, die Playstation.
Ja, aber da wurde auch schon, Entschuldigung, da wurde auch schon geschrieben, natürlich erinnert man sich nach 35 Jahren nicht mehr, ob das eine Playstation oder eine Xbox war.
Moment, aber das Entscheidende ist doch, wir sind ja bei einer Biografie, einer Autobiografie, die davon lebt, dass wir diese Details alle glauben sollen. Und wenn so viele Details nachweislich nicht stimmen, dann ist bei mir das große Fragezeichen da, was glaube ich denn überhaupt von dem Ganzen? Und das ist dann am Ende eben sehr wenig.
Da würde ich wirklich widersprechen, weil das ist halt so typisch. Die Presse sucht irgendwelche Details, die nicht stimmen. Ein Flugticket, was man nicht hätte von Mexiko nach was weiß ich was kaufen können, weil die Fluggesellschaft da gar nicht langfliegt. Irgendein Urgroßvater, der doch nicht der Urgroßvater war.
Harry schreibt, ich weiß noch ganz genau, ich erinnere mich ganz genau, wie das gewesen ist, der Tod der Urgroßmutter. Und dann stimmt es nicht, weil er da nicht gewesen sein kann. Dann schreib doch nicht, ich weiß es ganz genau. Dann sag in meiner Erinnerung aber trotzdem, möglicherweise.
Aber trotzdem, das sind 5 Details von 500 Seiten. Und ganz ehrlich, Autobiografie, Alma Mahler Werfel, stimmt auch nicht alles, was da drin steht. Eine Autobiografie ist immer subjektiv. Man kann sich nie an alles richtig erinnern. Und ich glaube natürlich nicht 1:1, was da drin steht. Aber trotzdem kriegt man ein Gefühl, wie diese königliche Familie im 21. Jahrhundert tickt. Teilweise eben nach Vorgaben von vor weiß ich nicht wie viel Hunderten von Jahren. Ich fand es über weite Strecken wirklich interessant. Übrigens der Stil, am Anfang dachte ich, meine Gott, ist das schlecht geschrieben. Mhm. Obwohl ja dieser J.M. Möhringer ein bekannter, preisgekrönter Biografienautor ist. Harry hat es ja nicht selbst geschrieben übrigens, sondern ein Ghostwriter. Ich fand, das hat sich gebessert im Laufe der Zeit. Zwischenzeitlich war es richtig witzig.
Es gibt aber auch wunderbare Stilblüten. Eine muss ich dir vorlesen. Da sind sie auf der Jagd, Fasan, und er möchte jetzt seine Großmutter, die Queen, endlich einweihen und bitten, dass er seine Meghan heiraten darf. Denn er muss um Erlaubnis fragen. Dann sagt er, sie sind unterwegs, ich schwang einfach nur den Lauf, drückte den Abzug, traf jedes Ziel. Mittagspause. Ich versuchte mehrmals, Granny allein zu erwischen. Schaffte es aber nicht. Das ist so ein bisschen wie Schießen lernen, Freunde treffen. Da dachte ich beim Lesen, ach, hätte man, aber das sind Details natürlich. Die Sprache ist schön, es sind witzige Sachen dabei, aber man erfährt so wenig und es ist so unstrukturiert. Einige Sachen, und das hat mich am meisten geärgert, um es nochmal zu sagen.
Okay.
Letzter Punkt, das hat mich am meisten geärgert. Da sitzt Meghan, Tränen überströmt, in ihrer Wohnung, vor ihrer Wohnung, sagt, ich kann nicht mehr, ich will verschwinden, ich bin schwanger, aber es ist vielleicht besser, wenn ich nicht auf der Welt wäre. Suizidgedanken. Und im nächsten Kapitel ist davon keine Rede mehr. Es wird inszeniert, sie sitzt da unter Tränen, er sagt, aber wir müssen zu diesem Termin. Sie gehen zum Termin und sie sind aus der Welt. Im nächsten Moment geht es wieder um irgendetwas wie Kleider oder weitere Freunde oder wie toll es ist, dass sie nur IKEA-Möbel haben, während Prinz William in dieser reichen, vollgestopften Louis XIV Wohnung sitzt. Und das ist so inszeniert, weißt du, dieses, oh, schaut, wie schlecht es ihr geht. Und ich glaube, dass es ihr schlecht geht, aber dann macht man so eine Szene auf. Und dann verpufft es in der Luft. Dann steht er mit Journalisten irgendwo in Afrika, in Lesotho, und ihm fällt nichts Besseres ein, als über sich selber zu erzählen. Kein Wort über die Waisen in Lesotho, wegen denen er doch da ist.
Doch, schimpft über nur, die
nein,
schreibt er auch.
Nein, nein,
doch,
über die schreibt er an der Stelle nicht. An der Stelle nicht ein einziges Wort. Und dann schimpft er über den Mann aus der Presse, der diesen bösen Artikel schreiben wird. Kein Wort, ob da jemals ein böser Artikel draus entstanden ist. Also es ist ein solches Scheinwerferlicht setzen auf mich. Und dann aber sofort weiter zur nächsten Episode. Also das ist uninteressant, unredlich und ärgerlich.
Hier gehen unsere Meinungen auseinander. Ich würde natürlich nicht sagen, dass das große Literatur ist. Aber insgesamt bin ich ganz froh, dass ich es gelesen habe, weil es hat mir Erkenntnisse verschafft, die ich sonst nicht gehabt hätte und so weiter. Und ja, es war mir zwischendurch auch zu viel Pathos und eh so geschenkt. Das kann ich ja überlesen.
Es wird bestimmt ein Teil 2 geben.
Mit Sicherheit. Ich glaube, er hat einen Vertrag über 3 weitere Bücher abgeschlossen. Da bin ich allerdings sehr gespannt, was da dann drin stehen soll. Vielleicht die Details, die du jetzt vermisst. Vielleicht nochmal ein Buch über die Hochzeit.
Gut, aber lass uns doch jetzt endlich mal über gute Bücher sprechen.
Ja, endlich. Möchtest du zuerst über dein Gut? Du brauchst mehr Belohnung jetzt.
Ich habe ein Buch gelesen aus Österreich von einer Autorin, die ich sehr mag, auf das ich mich sehr gefreut habe, deshalb von Raffaela Edelbauer, Die Inkommensurablen. Ein Titel, der vielleicht erstmal irritierend wirkt, ein Fremdwort im Titel, was soll das sein?
Allerdings.
Inkommensurabel kommt aus der Mathematik und das sind die, die sich nicht vergleichen lassen, die nicht das gleiche Maß haben.
Ach so, das ist ja mein Spezialgebiet. Könntest du da mal ein Beispiel nennen?
Ein Beispiel in dem Buch, also es sind zum Es geht da um bestimmte Zahlen, inkommensurable Zahlen, die sich nicht, oh nee, das habe ich nicht verstanden, obwohl es in dem Buch erklärt wird. In dem Buch geht es aber um unterschiedliche Welten auch, die nicht zusammenpassen. Die Welt der Kultur und die Welt des Krieges beispielsweise. Da sind wir wieder bei Armee-Szenen. Denn es ist der Vorabend der Kriegserklärung des Ersten Weltkriegs, 31. August. Und Hans, ein Pferdeknecht, reist nach Wien. Mitten hinein in diese Stadt, die sich darauf vorbereitet. Das Attentat auf den Prinz Franz Ferdinand ist längst gewesen. Das Ultimatum läuft aus. Am nächsten Morgen geht der Krieg wahrscheinlich los. Und man ist in diesem Strudel. Die Welt wird auf den Kopf gestellt. Alles ändert sich. Und plötzlich gilt eben das Kriegsrecht. Und Hans ist aber da als ein sensibler Mensch. Er möchte eine Psychoanalyse machen. Er trifft Clara, eine Mathematikerin, die am nächsten Tag ihre Promotion verteidigen soll. Er trifft Adam, einen Adligen, der eigentlich viel lieber Musik macht, Schönberg spielt. Und diese Welt, die bis vor einem Tag noch ihre Welt war, löst sich auf. Und im Laufe dieser Nacht, einer sehr rauschhaften Nacht, merken wir eben, wie alles zerfasert, wie nichts mehr gilt. Und wie Clara dann ihr Leben lang hingearbeitet hat auf diesen Punkt, ihre Verteidigung. Und sie kommen an die Uni und sie ist besetzt. Da sind Burschenschaften, die sagen, du als Frau hast hier überhaupt gar nichts zu sagen. Du kommst hier nicht rein. Sie schleicht sich trotzdem rein. Also so viele spannende Themen, so viel Zeitkolorit. Und das alles in 36 Stunden. Länger dauert diese Nacht nicht, die erzählt wird. Mich hat das wirklich begeistert, dieses Buch. Tolles Buch. Gerade auch für alle, die diese Zeit mögen. Also nicht die Weltkriegszeit, aber die Zeit kurz davor, Anfang der Beginn des Jahrhunderts.
Ja. Ja, das klingt, bis auf diesen Mathe-Teil, klingt es vielversprechend.
Aber es wäre herausfordernd. Wir könnten das doch nochmal gemeinsam lesen, den Mathe-Teil, und gucken, ob wir ihn verstehen.
Ja, gerne. Wie viele Seiten insgesamt?
Nicht so viele. Ich glaube knapp 300.
Das ist gut. Das kann ich noch zwischenschieben. Ja, ich habe viele Kinder- und Jugendbücher gelesen in der letzten Zeit. Die meisten erscheinen erst noch, aber eins habe ich mitgebracht, was gerade rausgekommen ist. Ich reiche es dir mal, während ich erzähle, worum es geht, reiche es dir mal rüber, weil das ist wirklich
Vorsicht mit der Sahne, die ist jetzt so verlaufen, nicht, dass das Buch da reinfällt.
Das wäre sehr schlecht. Indigo Wild oder Indigo Wild, weiß ich gar nicht, von Pippa Koenig, eine englische Autorin und Illustratorin. Ein absolut schräges Buch, so schräg, wie es, glaube ich, vor allem die Briten können. Die Titelheldin Indigo Wild wurde als Kind im Dschungel ausgesetzt, von einem Forscher-Ehepaar gefunden und adoptiert. Indigo hat noch einen kleinen Bruder, Quigley. Und weil dieses Forscher-Ehepaar ständig unterwegs ist, sind Indigo und Quigley meistens elternlos in einem riesigen, bunten Haus, dessen Schornsteine Jingle Bells singen, wenn Feuer im Kamin gemacht wird. Da merkt man schon ungefähr so die Tonalität des Buches. Du, guck mal, ich habe da so Post-its dran gemacht. Auf einem steht Haus. Da könntest du das bunte Haus angucken. Ja,
den Platschtopus, der ist sehr schön.
Da ein, kommen wir gleich noch dazu.
Ein Oktopus, extra für dich. Genau. Haus.
Guck.
Ich sehe ein Schloss. Wir bleiben königlich. Das bevölkert ist von Tieren, riesigen Fröschen, die hier rausschauen, Monstern, die in Fernrohre in die Galaxie schauen, ein Elefant in der Bibliothek und viel, viel mehr.
Indigo und Quigley sind nicht allein in diesem großen, bunten Haus, denn das Forscher-Ehepaar, also ihre Adoptiveltern, haben sich zur Aufgabe gemacht, vom Aussterben bedrohte Kreaturen zu retten. Das Haus ist also voll. Das ist gerade schon ein paar gefunden, voll von magischen Wesen und seltsamen Monstern. Zum Beispiel gibt es Fischkins, halb Katze, halb Meerjungfrau, das Lama Graham, das sehr gerne Unterwäsche mag, glitzernde Glamingos, das sind glamouröse Flamingos. Es gibt Schnaubefanten, die durchs Haus trampeln und Stank, ein regenbogenfarbenes, gasabsonderndes Stinktier. Also, die neuesten Entdeckungen, die dieses Forscher-Ehepaar immer findet, die schicken sie in einem Paket nach Hause. Und dann ist es an Indigo und Quigley, sich um die neuen Bewohner zu kümmern. Aber dieses Mal ist das Paket leer, als sie es aufmachen, weil sich das neue Wesen schon selbst befreit hat und direkt angefangen hat, jede Menge Chaos anzurichten. Es ist ein feuerspuckender Hase, der verrückt nach Schokolade ist. Und Indigo und Quigley versuchen jetzt, es einzufangen, bevor die Nachbarn was merken. Denn die sollen natürlich nicht wissen, dass die da elternlos mit lauter Monstern leben. Das ist natürlich sehr schwierig, diesen feuerspuckenden Hasen wieder einzufangen. Also das ist sehr, sehr abgedreht, vermittelt sich, glaube ich. Ein bisschen wie die Bitte-nicht-öffnen-Reihe von Charlotte Habersack, die sehr viele Kinder lieben, aber sehr viel durchgeknallter und großartige Illustrationen. Fast auf jeder Seite ist eine farbige Illustration und zwischendurch auch noch so kleine Vignetten.
Ja, wirklich tolle, tolle Zeichnung. Also nicht nur der Platschtopus, sondern auch die Zeichnung von zahlreichen anderen Tieren. Ein Lama mit Einhorn, das ich hier sehe.
Ja.
Sieht toll aus.
Ab 8 zum Selberlesen dann, würde ich sagen, passt, ist so empfohlen vom Verlag, passt auch. Aber ich glaube, man kann es schon sehr viel früher vorlesen. Also wenn Kinder so dem Bilderbuchalter entwachsen sind und man, dann mögen die aber nicht so gerne, dass sie was vorgelesen kriegen, wo nur Text ist. Und das ist toll, weil einfach so viele Bilder sind, über die man dann auch noch reden kann. Also ich würde sagen, man kann es bestimmt schon ab 6 vorlesen. Indigo Wild oder Indigo Wild von Pippa Koenig, übersetzt von Caroline Fieseneber, erschien bei DTV und das ist der erste Band einer Reihe. Wir bekommen ja viele Mails von euch und manchmal fragt ihr uns darin Dinge, die wir nicht beantworten können. Warum bestimmte Bücher zum Beispiel Bestseller werden? Auch heute müssen wir da die Antwort schuldig sein.
Das schöne Cover.
Genau, das schöne Cover, richtig. Dirk aus Kiel hat uns gefragt, warum nicht alle Bücher ein Lesebändchen haben. Ich hatte vermutet, dass das zu teuer ist, hatte ich ihm auch so geschrieben, aber Dirk hat nicht locker gelassen, das könne er sich nicht vorstellen, meint er. Und deshalb haben wir uns heute jemanden eingeladen, die solche und andere Fragen zur Ausstattung eines Buches beantworten kann.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Gunther Laug, Produktionsmanagerin bei Carlsen. Hallo Gunther, herzlich willkommen. Toll, dass du ins Studio kommen konntest.
Ja, hallo. Sehr schön, gefällt mir sehr, sehr gut bei euch.
Und deswegen kriegst du natürlich auch was zu essen. Mittlerweile schwimmen unsere Cream Puffs, unsere Windbeutel in einem Meer aus Sahne. Aber wenn du magst, ich habe hier noch einen Löffel für dich.
Ja, sehr gern. Also zumal, die sind wirklich selbst gemacht.
Die sind wirklich selbst gemacht.
Ja, Wahnsinn. Die sehen ganz, ganz toll aus.
Gunther hat einen riesigen Koffer voller ihrer Arbeitsmaterialien mitgebracht, die alle sehr, sehr edel aussehen. Das könnte jetzt ein bisschen riskant werden, aber gut.
Egal.
Wir versuchen
Vielen
das.
Vielen Dank.
Das ist deiner hier, der
okay.
an der Ecke. Diesen habe ich schon angebissen.
Wir teilen. Es sieht gut aus. Guten Appetit.
Lass es dir schmecken.
Vielleicht könntest du ganz kurz, bevor du das in den Mund steckst, einmal ganz kurz sagen, was heißt Produktionsmanagerin?
Genau, also im Grunde genommen Verlag, wir machen Bücher, ganz klassisch, und in Produktionsmanagement oder meiner Abteilung bekommen wir sozusagen die Texte und die Bilder, die Illustrationen von den Autoren und Autorinnen, Illustratoren, Illustratorinnen, und wir Hersteller machen daraus das Buch. Das heißt, wir machen das Satz oder den Satz, das Layout, zum Teil auch die Covergestaltung selbst, die Papierauswahl. Wir beraten das Lektorat, wie man den Inhalt umsetzen kann, sozusagen in seiner äußeren Form, in seiner euren Gestaltung. Die Kalkulation, Terminpläne gehören dazu, Organisation, Datenbank. Also es sind auch, sage ich mal, nicht nur die ganz, ganz schönen Themen, aber ich finde, es rundet es schön ab und genau, einfach das Produkt.
Es hat auch mit Mathe zu tun, darauf kommen wir gleich. Aber jetzt darfst du erst mal essen.
Entschuldigung.
Sehr gut. Ich kann ja schon mal was von den Sachen holen, die Gunther mitgebracht hat. Die sehen alle toll aus.
Mhm. Super lecker. Mhm. Das ist ja toll.
Und wie kann ich mir das vorstellen? Dann kommt bei dir tatsächlich eigentlich nur das Manuskript an, also ich sage jetzt mal 500 Seiten ausgedruckt. Und du kannst entscheiden, was machen wir damit? Also machen wir es groß, machen wir dann dickes Cover drum, machen wir da Hochglanzpapier oder?
Nicht ganz, es ist schon eine Zusammenarbeit, aber im Grunde genommen hast du recht. Also wir bekommen das Manuskript, meistens Word, es ist digital ausgedruckt, die Zeiten sind vorbei. Aber im Grunde genommen besprechen wir schon mit dem Lektorat, wie kann man dieses sozusagen umsetzen schön. Das vom Buchformat an sich ist schon grob festgelegt. Ne? Also wenn es jetzt ein großer Schmöker ist, ein Historienroman und so weiter, ist es meistens, sagen wir mal, 14,5 mal 21,5. Generell über ganz viele Verlage. Es soll ein großes, schmögerhaftes Buch sein. Eins, was vielleicht ein bisschen romantiker oder sensibler ist, ist oft schmaler. Frauenliteratur ist oft ein kleineres Format, handschmeichlicher. Ja, Jane Austen ist ganz oft eher ein kleines, hübsches dazu. Format. Genau, ja, genau, zum
unser,
Beispiel.
Ich habe jetzt unser Catherine Mansfield, All-Time Favorite, ist auch ein ganz kleines Format.
Ich mag das sehr gern und ich glaube, das mögen Frauen sehr gern. Männer haben es auch mal ein bisschen größer in der Hand. Also, ne, also Krimis sind ja oft ein bisschen groß und dick, genau. Mhm. Also das wird schon von vornherein auch über Vertrieb und so weiter festgelegt. Da haben wir gar nicht so viel Einfluss. Es ist auch wirtschaftlich entschieden. Wir wollen maximales Papier ausschöpfen in den Maschinen, nichts wegschmeißen. Demnach ist das auch vollkommen in Ordnung.
Aber wenn ich jetzt sozusagen als Prinz Harry käme und sage, ich möchte mein Buch, möchte ich einfach aus Gründen 15 mal 15 groß haben. Und
mit Goldrand.
Mit Goldrand 632 Seiten.
Also Prinz Harry bekommt das.
Ah, das stimmt, glaube ich nicht.
Nein, aber im Grunde genommen, wenn er sagt, er möchte gern einen Roman in Meter mal einen Meter machen, dann wird es schwierig. Aber so bei so kleinen Schwankungen, und wenn er darauf pocht, dann würde er das bekommen. Das kostet mehr. Also das muss man einfach wissen. Ja, also klar, wir versuchen dann schon zu sagen, hier, bitte schau, dass das eben auch in die Reihe passt. Der Leser möchte gern eben in seinem Bücherregal nicht eben jedes sieht anders aus, sondern eben eine schöne Reihe und so weiter. Das sind eigentlich die Autoren und Autorinnen relativ, ja, genügsam.
Also wenn jetzt ein Buch 20 Euro kostet.
Ja, geht schon mal die Hälfte an den Buchhandel. Das heißt eben die Buchläden und so weiter. Ob es Amazon ist oder eben Thalia. Genau, also das ist schon mal weg. Dann geht meistens so 30% nochmal an den Verlag, eben Miete, Strom. Die Mitarbeiter müssten bezahlt werden und so weiter und so fort. Genau. Und im Endeffekt der Autor so grob immer 6-10% kann man ungefähr rechnen. Das ist bei einem 20-Euro-Buch vielleicht 1,50 Euro oder sowas, 1,20 Euro, genau. Es ist wirklich die Vertriebskosten oder diese ganzen starren Kosten sind sehr hoch.
Das heißt, du legst dann aber auch ein bisschen mit fest, wie teuer es ist, weil die Materialien natürlich auch einen Preis haben.
Genau.
Also je teurer das Papier, was ihr nutzt, je teurer die Lesebändchen, je teurer der Umschlag, desto teurer am Ende auch das Buch?
Ja, beziehungsweise oft wird geschaut, was ist der Inhalt, was ist die Zielgruppe, was ist diese Zielgruppe überhaupt bereit zu bezahlen? Also wir bei Carlsen, wir schauen schon, dass die klassischen Romane nicht über 20 Euro kommen, eher so 16 bis 18. Im Romanbereich oder im klassischen, wie zum Beispiel Impress Paperbacks, das ist jetzt so eine, ja diese New Adults Schiene, die jetzt gerade so sehr gut läuft. Die Leserinnen wollen immer ganz stark veredelt, Glitzer, hoch und runter.
Okay.
Und dann müssen wir natürlich schauen, okay, wie können wir es trotzdem hinbekommen, eben tolle Veredelung zu machen, aber irgendwie dann das trotzdem zu managen. Ja?
Ich wollte einmal nachfragen, weil du sagst, die Leserinnen, die mögen Glitzer. Woher wisst ihr das? Oder ist das eher die Annahme? Weil erstmal klingt es ja nach Klischee. Frauen wollen Glitzer, Männer wollen die harten Krimis. Also woher nehmt ihr diese Daten?
Social Media. Also oder die Bloggerinnen und so weiter, also sind zum Großteil Frauen. Ja, also wenn sie da ihre Titel bewerben, die sie bekommen und dann posten und schreiben, oh, das sieht ja ganz schön aus, wie das glänzt und schimmert. Also ich hatte letztens ein Buch über ein Thema gemacht, was im Eis spielt und ich hatte ein Perlmuttpapier genommen. Ich liebe es, sanft, zurückhaltend. Und die Autorin ist ganz enttäuscht, sie wollte richtigen Glitzer. Und ich so, Mann, Schnee ist doch toll, wenn es nur schimmert.
Nun kommen wir doch mal zu der Frage, warum hat nicht jedes Buch ein Lesebändchen? Was Dirk aus Kiel wissen wollte. Ich muss es jetzt auch wissen. Du hast uns hier so eine schöne Mappe mit Lesebändchen mitgebracht. Die sehen alle toll aus. Ja. Also in jeder Farbe, in jeder Breite.
Auch in Glitzer,
so ein
genau.
Katalog sozusagen. Und da würde ich so als Autorin, würde ich sagen, okay, ich hätte gerne hier dieses türkisfarbene. Warum kann ich das nicht kriegen?
Also, liebe Dirk, auch ich liebe Lesebänder.
Alle lieben Lesebänder.
Ja, also ein Leseband kostet derzeit 6 Cent. Das ist eigentlich richtig gut und gar nicht so teuer. Ne? Wie zum Beispiel ein Farbschnitt kostet, eben wenn er einfarbig ist, 30 Cent. Und im Vergleich eigentlich super ein Leseband. Es ist so ein bisschen auflagenabhängig. Also bei 3000 Auflage ist ein Leseband nicht viel Geld, bei 30.000 geht es dann schon richtig ins Eingemachte. Und wenn man so hört, was eigentlich zum Schluss übrig bleibt, sind es dann auch Kosten, die man eben abwägt. Mhm. Macht man es oder macht man es nicht?
Aber könnte dann nicht, wie zum Beispiel für Dirk und dich und mich, Bücher machen, die dann eben nicht 29,90, sondern 29,96 kostet, aber die haben ein Lesebändchen?
Also ich finde generell, müssen wir überlegen, ich glaube, die Bücherreise geht sowieso vom Standard und zum gut ausgestatteten Buch. Also, dass man eben dieses Zweitverwertung oder Mehrfachverwertung. Ich finde es ja toll, es gibt Bücher, die will einer nur lesen und schmökern und der andere möchte sie sammeln. Und dass man dann einen Unterschied macht. Ich fände es toll, wenn es in so eine Richtung gehe. Dass man verstärkt so Sammlerobjekte macht, schöne Bücher und Bücher, die gelesener werden.
Jetzt hast du schon ein paar Mal Farbschnitt erwähnt. Das muss man, glaube ich, auch einmal erklären, was das überhaupt ist.
Ja, genau. Also ich habe euch ein Beispiel oder Beispiele mitgebracht. Genau, Farbschnitt ist sozusagen, wenn die Buchseiten, die Außenkanten bedruckt werden. Und es gibt jetzt ja relativ neu diesen digitalen Farbschnitt auch. Das bedeutet, dass es nicht mehr nur eine Farbe ist, sondern richtig Motive. Und wir versuchen natürlich da sogar, dass das Motiv mit dem ganzen Cover-Design zusammenspielt.
Ja, das ist ein Fantasy-Buch, glaube ich, ne? Air Awoken. Genau. Und da ist auf dem Cover und auf der Außenseite der Seiten eben sind so goldene Schnörkel. Und das habe ich auch schon ganz oft gesehen bei Bookstagrammer. Das heißt, die total drauf abfahren. Ja, und das ist ja manchmal auch nur in der ersten Auflage.
Ja,
dann.
Machen wir jetzt. Weil im Grunde genommen, die Erstauflage ist relativ hoch. Oder wir stabilisieren die damit und sagen auch, übrigens, die Erstauflage ist toll ausgestattet. Die müsst ihr euch holen und danach geht's in den Standard, weil eben 90 Cent bei so einem digitalen Farbschnitt, das ist wahnsinnig viel.
Das klingt viel im Gegensatz zu 6 Cent für ein Lesebändchen. Hier so ein aufwendiger Schnörkelgold-Farbschnitt.
Wirklich. Ich finde es auch toll, aber was Exklusives zu schaffen für den Leser, das eben auch anreizt. Und für uns, also diese Erstkosten, ne, die Übersetzerkosten, die Satzkosten, die Litokosten, das sind ja alles die Kosten, die in der ersten Auflage drin sind. Und somit kann man dann die Auflage stabilisieren und und auch einen Anreiz schaffen für die Zielgruppe. Das muss ich haben.
Wie ist es denn mit dem Papier? Also ich habe jetzt zum Beispiel eine ganz alte Catherine Mansfield-Ausgabe und wenn ich da durchblätter, kommt mir das Papier sehr dick vor im Vergleich zu neuen Büchern. Hat sich da was getan in den Jahren oder was gibt es da für unterschiedliche Papiersorten?
Genau, also auf jeden Fall hat sich was getan, wirtschaftlich, Umwelt und so weiter und so fort. Ich denke, du wirst 100 Gramm haben, also ein eher sehr, sehr dickes, was sich nicht ganz so leicht umblättern lässt. Es ist aber nicht durchscheinend. Ne? Du wirst kaum sozusagen die Rückseite des Textes sehen. Und vielleicht ist es auch sehr schwer, dein Buch.
Ich will auch mal Jans Mensch.
Weil es ist ja schon ein Unterschied zwischen 100 Gramm auf 500 Seiten als 60 Gramm. Genau. Und ja, also es ist erstmal eine wirtschaftliche Entscheidung auf jeden Fall, weil klar, das Kilo entscheidet, aber auch die Schwere und eben auch der Materialverbrauch. Ich finde oft eben bei so einem Schmökern, wenn man die nur lesen möchte und es geht um den Inhalt und die schöne Geschichte, dann ist es auch okay, wenn es ein dünneres Papier ist. Oder oft sind auch die Themen, wenn es ein sensibles Thema ist, ist es doch toll, ein feines Papier zu haben und nicht so ein derbes, was so, man kann es ja darauf abstimmen.
Und dann hast du uns jetzt hier noch so einen dicken Ordner mitgebracht. Ich glaube, trägst du den die ganze Zeit in deinem
Immer.
In
Fünf
mit
Kilo.
Dir rum?
Ich habe ganz tolle Oberarme.
Hier ist alles voller herrlicher Papiere in allen Farben.
Genau, Einbandmaterialien, also jetzt aus dem Hardcover-Bereich, eben Bezugsmaterialien, das heißt eben das Hardcover, was ihr dort auch habt, sozusagen dieses Material außen, aber eben auch die Vorsätze sind da drin.
Vorsätze?
Ja.
Neues Fachwort.
Neues.
Achtung, erstmal, wir bleiben noch mal einmal kurz bei das Hardcover. Also das ist dieses, was ich manchmal am Buch unter dem Umschlag auch so fast wie Stoff anfühlt.
Genau,
ne?
Genau. Es kann Leinenimitat sein und so weiter. Ich hatte just jetzt mit einer Druckerei wegen Leder haben wir gesprochen. Ich habe mich für Leder interessiert und sie hat gesagt, bei 10.000 Büchern brauchen wir ungefähr 3.000 Kühe. Können wir machen, die dürfen aber vorher nicht irgendwo angestoßen sein. Ich habe so schallend gelacht, weil ich habe nie darüber nachgedacht. Also es gibt Lederimitat, also diese Einbandmaterialien, Lederimitat, aber es gibt nach wie vor noch Verlage, die echtes Leder benutzen.
Aha.
Und ich finde das krass. Also heutzutage
3.000
krass.
Kühe, ja. Okay, jetzt aber zum Thema Vorsatzpapier. Dann musst du vielleicht auch einmal kurz erklären, was das ist.
Genau, also Vorsatzpapier hat jedes Hardcover und das hält eigentlich den Inhalt, der sozusagen den Textinhalt auf einzelnen Bögen gedruckt wird, zusammen mit der Außeneinbandpappe zusammen. Und wenn du zum Beispiel dein Buch nimmst und einmal so aufschlägst, dass die Einbände ganz oben, ganz unten sind, kannst du oben reinschauen und siehst ein Loch.
Es fällt fast auseinander.
Genau, und da sieht man eben dran, dass wirklich eigentlich nur dieses Papier den Einband mit dem Inhalt zusammenhält.
Mhm.
Und das ist sozusagen die Aufgabe des Vor- und Nachsatzes.
Jetzt mal Hand aufs Herz. Daniel ist nicht hier, unser dritter Host, aber Daniel behandelt seine Bücher oft nicht so gut.
Das
da wird
stimmt,
reingeschrieben, allerdings. Eselsohren, Colaflecken.
Ja.
Wie geht dir das, wenn du solche Bücher siehst?
Naja, also ich finde es schön, das zu gebrauchen, weil es ist eben, und erzählt ja auch eine Geschichte, ne, dass wenn einer das immer bei sich trägt, dann hat es irgendwann Spuren. Jetzt willkürlich hier Seiten rausreißen, weil man mal eine Notiz
macht
machen
nicht.
Will.
Das genau. Macht Daniel nicht.
Okay, das ist nicht so. Aber das ist ganz interessant, weil ja die Kulturen so unterschiedlich sind. Wir Deutschen sind ja so eher ganz, das heilige Buch, wir sammeln es, wir sortieren das nach Farben. Und andere Länder sind da ja eher gelesen und weg damit.
Aha.
Also ich glaube, in Deutschland schmeißt keiner ein Buch weg. Es geht entweder in Secondhand oder man verschenkt es oder irgendwie, aber dass das wirklich mal in eine Papiertonne landet, da hat man irgendwie Herzschmerz.
Ganz andere komisch. Länder machen das.
Ach ja. Ja.
Ja.
Ja.
Ja. Wo hast du Beweise?
Naja, bringe ich mit. Also nein, aber ich weiß, glaube ich schon, auch in den USA, dass auch viele lesen und das, was sie gelesen haben, die Seite rausreißen.
Mm.
Erstmal ist es Gewicht, dann hat man weniger, habe ich gelesen. Ja, also ich
Ach
glaube.
Ach so, nach jeder gelesenen Seite.
Zum Beispiel, ja. Also das ist, glaube ich,
oh Gott.
Nein, also da darf man sich auch nichts vormachen, dass eben, also da ist ja auch die Produktion ganz anders, ne? Also die haben ja tolle Veredelungen, fantastische Cover, aber oft sind die im Materialauswahl, ne? Die haben ja auch, wenn man merkt, dass das Papier oft so komisch gewellt ist, habt ihr das schon mal gesehen, wenn ihr das aufmacht? Das ist einfach eine falsche Laufrichtung, die nehmen irgendwas Papier, was gerade da ist oder wie auch immer, kann auch billig und schmuddelig sein und binden und demnach, das ist außen fantastisch in Geht so.
Ja, stimmt, das Papier ist auch so.
Ja, stimmt.
Also was auch vielleicht für euch interessant ist, ich glaube, ihr lest sehr viele Romane, auf Schriften zu achten. Fast jedes Buch hat eine andere Inhaltsschrift. Und eben, also ne, ich finde auch so Romane, die so schmögern, da muss eine Schrift sein, die einen nicht stört. Man muss fließen.
Mhm.
Aber es gibt auch Themen, die sehr sperrig sind und da kann auch eine sperrige Schrift sein, die schwierig zu lesen ist. Also das eben, und das fällt den wenigsten auf.
Vielleicht war es einfach die Schrift, weswegen wir den Bestseller nicht mochten.
Ja, dann können wir das ja gleich mal kurz überprüfen. Kannst du jetzt, hier so eine kleine Quiz-Situation, sagen, welche Schrift das ist? Arial 12 Punkt oder
nicht
so?
Nicht mehr. Also Arial sollte man heutzutage nicht mehr werden. Und ich würde sogar fast sagen, es ist die Dolly.
Mhm. Aber ist das was Gutes, die Dolly?
Die ist ganz gut, also die ist super lesbar, die setzt mir auch relativ viel ein, aber eine in diese Richtung. Ich weiß, dass zum Beispiel Günter Garamond, das war nämlich meine Prüfungsfrage damals beim Studium, was hat Günter Gass eigentlich für eine Schrift? Und ich
Ach.
So, und dann habe ich gesagt, Garamond.
Und?
Es stimmt. Und ich habe gesagt, geh wie krass, geh wie Garamond. Und das ist aber wirklich so eine ganz klassische und eher heutzutage nimmt man die kaum noch.
Ich merke schon, wir könnten stundenlang weiterreden.
Ja,
würden neue Sachen
ist voll schönes
finden.
Thema.
Toll, dass du da warst, Gunther, und uns diesen ganz anderen Einblick gegeben hast.
Vielen, vielen Dank auch für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Tschüss, Gunther.
Tschüss. Tschüss.
Ja, super interessantes Thema. Vielen Dank nochmal, Dirk, dass du uns diese Frage geschickt hast, weswegen wir ja Gunther eingeladen haben. Und das war jetzt noch spannender, als ich dachte.
Und dieses Vorsatzpapier ist natürlich toll, da würde eine Bibliothek ganz anders aussehen. Aber ich habe tatsächlich auch so ein paar wirklich schöne Bücher aus dem Taschenverlag. Man nennt die dann ja auch Coffee-Table-Bücher, die einfach so toll gemacht sind, wo ich immer wieder gerne durchblätter, wo es sich toll anfühlt einfach. Mhm. Also da kann das E-Book wirklich nicht mithalten.
Ja, und wenn ihr euch noch ein bisschen mehr für dieses Thema rund ums schöne Buch interessiert, dann hört doch gerne nochmal in Folge 22 rein. Da hatten wir ja Stefanie Tönnies zu Gast, eine Buchbinderin, die auch eine Menge spannende Sachen erzählt hat, von denen man eigentlich sonst nicht so viel weiß. Und ich weiß noch, da habe ich den Kleber nachgemacht. Die hatte sie uns ein Rezept für selbstgemachten Kleber gegeben, habe ich nachgemacht, hat funktioniert.
Und ich glaube, da werde ich mein Catherine Mansfield Buch doch einmal hinbringen müssen, denn es fällt langsam doch schon auseinander.
Eine herrliche Überleitung, Jan.
Die All-Time Favorites.
Am 9. Januar 1923 starb Catherine Mansfield, britisch-neuseeländische Autorin, eine der, wie ich finde, größten, tollsten Kurzgeschichtenerzählerinnen überhaupt.
Ja,
besonders viel
zu.
Hat sie nicht veröffentlicht, sie ist recht jung gestorben, aber ein Buch, ihr erstes, mit dem sie damals in Erscheinung trat, das spielt in Deutschland, in Bad Wörishausen und heißt in einer deutschen Pension. Und dieses Buch hat uns Dagmar empfohlen. Sie sagt, Bad Wörishofen und die deutschen Unarten aus dem Blickwinkel einer englischen Zynikerin, das ist sehr unterhaltsam, wie sie findet. Kurze Blicke auf den Kuralltag der Jahrhundertwende der besseren Gesellschaft. Es ist jetzt neu aufgelegt, ja. Einer wirklich auch optisch, haptisch sehr, sehr schönen Version.
Das hat diesen Außenband, der sich wie Stoff anfühlt.
Ja.
Herrlich. Und ganz tolle Illustrationen auch.
Kurzgeschichten, in denen es auch sehr viel um Essen geht. Gleich zu Beginn sitzt da ein Deutscher und es geht um das englische Frühstück. Und sie finden so schrecklich, was die Engländer alles essen. Auch die Damen, nämlich Eier und Würste und Leber und keine Ahnung, was da auf den Tisch kommen soll. Während sie selber alles Mögliche in sich reinstopfen. Brotsuppe und Sauerkraut. Und man kriegt wirklich ein Bild von, ich musste an so aufgedunsene Menschen denken, die alles in sich reinstopfen, eins nach dem anderen. Und das natürlich in der Kur, wo man ja eigentlich aus wegen anderen Gründen ist. Und dann gibt es auch eine Geschichte über das Kinderkriegen. Interessant, die Protagonistin ist Vegetarierin und dann sagt die deutsche Frau in Brust und Überzeugung, ja, kein Wunder, dass sie keine Kinder haben, denn das geht ja nicht, wenn man Vegetarierin ist. Sie selber habe 9 oder 10 oder 12 Kinder. Also herrlich unterhaltsam, ein herrlicher böser Blick auf Deutschland, ja auch am Vorabend des Weltkriegs, könnte man sagen, des Ersten Weltkriegs, glaube ich.
Ja, 1909.
Okay, deutlich vor dem Vorabend, aber man kriegt so eine bestimmte Stimmung mit, die da geherrscht hat. Und das ist wirklich sehr, sehr genau beobachtet. Also wenn man die alten Filme oder Romane kennt von Thomas Mann und Heinrich Mann, Professor Unrat, all diese Menschen tauchen da vor meinem Auge auf und spazieren da entlang in dieser Pension. Großartige Empfehlung, diese Kurzgeschichten. Ein toller Einstieg, um Catherine Mansfield zu entdecken.
Ich esse mal ein Stück Windbeutel, wenn du jetzt wahrscheinlich noch mal kurz auf die Gartenparty eingehst.
Ja, denn ich hatte lange, lange überlegt, ob ich nicht auch Essen aus diesem Buch nehme oder aus anderem. Ich habe mich dann für die Windbeutel entschieden, weil die Gartenparty für mich wirklich die Kurzgeschichte von Catherine Mansfield ist, wo in diesen kleinen, das sind vielleicht 20 Seiten, wie sich da alles verschiebt, wie das Mädchen über die Party läuft und als einzige der ganzen Gesellschaft sich Gedanken darüber macht, dass es anderen Menschen vielleicht schlechter geht und dass es vielleicht nicht angemessen wäre, laute Musik zu spielen, während gerade um die Ecke ein Mann gestorben ist, ein Mann auch mit vielen Kindern. Und wie sie das in ihrem Kopf aushandelt und sagt, die Mutter muss mich doch verstehen, der Vater muss mich doch verstehen. Und keiner tut es. Der einzige Gedanke der Mutter ist, als sie sagt, da ist ein Mann gestorben. Oh Gott, doch nicht bei uns im Garten. Und als sie sagt, nein, nein, da ist die Mutter schon wieder beruhigt und sagt, sei doch nicht so extravagant, stell dich doch nicht so an. Natürlich kann man feiern, niemand von uns erwartet, dass wir da was absagen. Das sind tolle Sozialstudien und tolles Essen, denn die Cream Puffs, die Windbeutel, die sind auf jeder Gartenparty, wird gesagt, keine kann ohne stattfinden, weil sie von Godber, der Firma, schlechthin ist, die sie geliefert haben.
Gute Entscheidung auf jeden Fall fürs Essen. Windbeutel ziehe ich Dill-Sachen vor und Gartenpartys auch gerade, glaube ich, neu erschienen. In dieser kleinen Manesse-Ausgabe. Ja, Übersetzer soll man immer dazu nennen. Also diese Ausgabe hier bei Manesse Gartenparty aus dem Englischen von Irma Werli aus einer deutschen Pension. Das ist ja in der Büchergilde Gutenberg erschienen und das ist jetzt wirklich ganz toll ausgestattet.
Von Elisabeth Schnack ins Deutsche übertragen.
Ja, also Catherine Mansfield, noch vielleicht noch mal kurz zu ihrer Person. Sie sieht ein bisschen aus wie die Unschuld vom Lande, aber nein, die war schon als Kind ein echter Feger, voller Fantasie, willensstark, egoistisch, aufgewachsen in Neuseeland, wo ihre Familie zu den reichsten des Landes gehörte. Und dann mit 15 hat sie ihr Vater nach England aufs College geschickt, wo sie Ida Baker kennengelernt hat, die ihre wirklich BFF, ihre beste Freundin fürs Leben und für immer geworden ist. Und Catherine wollte schon immer Schriftstellerin werden. Ihr großes Vorbild war Oscar Wilde. Wohnt dann nach dem College bei einer befreundeten Familie, stürzt sich in eine Romanze mit einem der Söhne, wird schwanger, heiratet einen anderen und daraufhin schickt die Mutter sie nach Bayern in diese Pension. Da ist sie 21, als sie das aufschreibt auch, diese Beobachtung, die sie da macht, da hat sie dann eine Fehlgeburt und steckt sich beim nächsten Verehrer mit Tripper an. Und das ist tatsächlich fatal, weil das damals nicht heilbar war und daraus ja immer sehr viele Folgekrankheiten erwachsen. Und Catherine ist dann bis ans Ende ihres Lebens wirklich andauernd krank. Also die hat vor allem Tuberkulose und heiratet dann auch irgendwann. Der Ehemann ist aber relativ nutzlos. Stattdessen kümmert sich halt Ida immer um sie und reist mit ihr quer durch Europa immer auf die Suche nach dem besten Klima für die Tuberkulose. Organisiert Therapien und Kuren und alles Mögliche, aber Catherine Mansfield stirbt tatsächlich schon mit 34 Jahren und hat nie einen Roman geschrieben. Wer weiß, ob sie es sonst gemacht hätte, aber 73 Kurzgeschichten und die gelten, du hast es ja am Anfang schon gesagt, wirklich als wegweisend für moderne Short Stories und deswegen werden sie auch immer im Englischunterricht gelesen, zumindest in meinem.
In meinem nicht.
Nein.
Nein, ich habe sie später gelesen. Sie war übrigens auch die Trauzeugin von D.H. Lawrence.
Ja.
Schriftsteller habe ich gelesen. Also sie hat dann schon den Schritt geschafft in diesen Zirkel der Literatinnen und Literaten.
Weißt du, was ich gerade sehe?
Na?
Das Klüpfel-Kober-Buch, was ich ja als E-Book gelesen habe, ja, was wir so doof fanden, hat ein dreiteiliges Lesebändchen in den Frankreich Flaggenfarben.
Komm, wir haben was Positives gefunden, ja, endlich.
Das möchte ich nochmal hier hervorheben. Das ist wirklich
das
schön.
Das ist wirklich schön, ja.
Wirklich schön. Das war die Eat, Read, Sleep Zeitreise. Während ihr euch da auf einen Nostalgietrip begeben habt, haben wir hier noch ein bisschen Paperback Punch getrunken. Mhm. Und wir haben ja auch versprochen, noch ein paar aktuelle Informationen dazu zu liefern zum Thema Buchherstellung. Und tatsächlich, das hat man ja auch überall gelesen, sind ja die Kosten für Buchproduktion leider sehr gestiegen. Aber überraschenderweise nicht die Kosten für Lesebändchen.
Ja, genau. Wir haben Gunther nochmal angeschrieben und wir haben sie gefragt, was sich seitdem verändert hat. Und sie sagt, auch der Carlsen Verlag findet Lesebändchen so schön wie wir, ist so verliebt in sie, dass sie jetzt in einem ihrer neuen Bücher tatsächlich auch wieder zwei Lesebändchen reinbringen. Ein goldenes und ein schwarzes bei dem Titel The Serpent and the Star-Cursed King von Carissa Broadbent. Sagt mir gar nichts, hat aber 1184 Seiten. Also da kann man zwei Lesebändchen sicherlich ganz gut gebrauchen.
Ich denke auch. Wir haben auch noch mal gefragt zu den Farbschnittkosten. Und das ist interessant. Der einfarbige Farbschnitt, also wenn die Seiten so am Rand so rosa, schwarz oder orange, also alle in einer Farbe sind, der ist deutlich teurer geworden, der Motivfarbschnitt aber, also wenn an den Seiten richtig so Bilder, so Blumen oder da gibt es ja alles mögliche, Ranken, was weiß ich, noch drauf angebracht sind, der ist dafür günstiger geworden, interessanterweise. Und man sieht auch deutlich im Handel, dass die Anzahl an Farbschnitttiteln gestiegen ist und weiterhin steigt. Also da scheinen steigende Kosten jetzt nicht das riesige Problem zu sein.
Ist aber ein spannendes Thema, bleibt ein spannendes Thema. Also vielleicht könnte man ja Gunther nochmal einladen oder jemand anderen aus der Produktion, um da auch nochmal zu gucken, was sind denn neue Trends und wie hat sich das alles entwickelt. Wichtig ist aber, es wird weiterhin schöne Bücher geben. Das finde ich ganz beruhigend. Und wenn ihr das Buch mit den drei schönen Lesebändchen noch nicht kennt, die Unverbesserlichen von Volker Klüpfel und Michael Kober, dann könnt ihr das jetzt auch als Taschenbuch kaufen für 13,99 €, auch wenn es bei uns ja nicht ganz so gut wegkam.
Wobei wir natürlich nicht wissen, ob es die Lesebändchen im Taschenbuch auch gibt.
Ja, das wäre ein Versuch wert. Und auch die Inkommensurablen von Raffaela Edelbauer, eindeutig Feuilletonstoff, gibt es inzwischen als Taschenbuch bei BTB für 14 €. Genauso wie Reserve von Prinz Harry, die Biografie für 13 €.
Ja, also das ist ja auch ein Vorteil, wenn man nochmal eine alte Folge hört. Da kann man viele Bücher dann als Taschenbuchschnapper erwerben. Darauf würde ich sagen, Nochmal schnell einen Schluck Paperback Punch, weil es so gut passt. Er wird nur besser mit der Zeit, Jan.
Und apropos passt, die wichtigste Frage dieses Büchersommers ist, habt ihr schon unseren Explorer-Pass? Das war eine Überleitung. Na, diesen kleinen blauen Pass mit den drei Stempelfeldern.
Gott, ich hänge noch an der Überleitung. Wahnsinn. Ja, der Explorer-Pass, mit dem könnt ihr in diesem Sommer neue, großartige, unabhängige Buchhandlungen in ganz Deutschland entdecken. Bis zum 31.08. geht die Aktion noch. Das schafft ihr locker, selbst wenn ihr noch gar keinen Pass habt. Geht einfach in eine der teilnehmenden Buchhandlungen. Die Liste gibt es bei uns im Internet. Wir können dann nochmal was verlinken in den Shownotes. Da holt ihr euch einen Stempel ab, beziehungsweise drei Stempel. Also in jeder Buchhandlung einen. Mich wurde auch schon gefragt, ob man alle drei Stempel aus einer Buchhandlung nehmen kann. Da habe ich gesagt, das ist nicht ganz Sinn der Sache. Und vielleicht guckt ihr nochmal, was die Buchhandlung so besonders macht, kommt mit anderen Kunden ins Gespräch und überlegt, wem ihr diesen Buchladen noch so empfehlen könnt. Und bestimmt findet ihr dabei auch neue Lektüre fürs Wochenende oder für die letzten Ferienwochen. Und den Pass könnt ihr dann im Original oder als Foto an uns schicken und habt dann die Chance auf tolle Preise. Ganz genau steht das in dem Pass, in dem Buchladen. Da gibt es alle Informationen und natürlich auch bei uns auf der Seite.
Und ein paar Wochen habt ihr noch, um mitzumachen. Schaut doch also nochmal, was für Buchhandlungen es vielleicht auch dort gibt, wo ihr im Urlaub seid. Auch auf Sylt zum Beispiel, da haben wir eine Mail gekriegt, ist die Badebuchhandlung dabei und freut sich auf euren Besuch. Und manchmal entdeckt man solche Buchhandlungen ja auch ganz zufällig. Wir haben auch mitgemacht, auch wenn wir an der Preisverlosung nicht teilnehmen dürfen. Wäre ja auch ein bisschen unfair. Aber tolle Buchhandlungen kennenzulernen ist ja auch eine Art Hauptgewinn. Und ich war mit meiner Familie zum Beispiel auf einem Familienwochenende in Feuchtwangen und dann hatten wir uns abends in einem, das ist in Franken, Restaurant verabredet. Mein Vater ist schon vorgegangen und um sich die Zeit zu vertreiben, ging er in eine Buchhandlung und da stand ein großer Aufsteller von der Eat, Read, Sleep Sommeraktion.
Sehr dann gut.
Hat er natürlich gleich erzählt, wer er ist, ja, dass er mich kennt. Und
schön, so hat er ein paar Autogramme gegeben.
Ja, und da kam ich auch in die Buchhandlung und habe mir natürlich einen Stempel geholt. Es ist die Buchhandlung Sommer in Feuchtwangen. Wunderschön in der Altstadt gelegen, also auch schon, das mag ich ja, wenn das so schöne alte Häuser sind, in die man reinkommt. Und Michael Sommer, der Besitzer, war gerade sehr beschäftigt im Kundengespräch. Er hatte erstmal gar keine Zeit für mich, was ich ja auch schön fand, wenn man denkt, die Kunden sind wichtig, um die kümmere ich mich jetzt erstmal und erzähle ihnen was über die Bücher.
Egal welcher Promi da bei mir in der Buchhandlung steht.
Ja. Und es ist ein Buchladen, sehr schön auch für den Urlaub in Franken, denn er hat ganz viele Regionalia vor Ort. Man kann also Frankenkrimis kaufen. Aber es gibt auch ganz viele tolle Bücher, die wir auch vorgestellt hatten, die ich da gefunden habe. Und gleich an der Kasse lag eben unser Explorer-Pass. Und dann habe ich Michael natürlich gefragt, was macht denn eigentlich für ihn den besonderen Reiz seiner Buchhandlung aus?
Wir sind direkt hier am Marktplatz in Feuchtwangen, ganz zentral, haben sehr viele regionale Bücher, regionale Krimis, aber auch, wo man einfach unsere Region hier in Franken kennenlernen kann. Und darüber hinaus sind wir ganz in der Nähe bei uns von den Freilichtspielen, den Kreuzgangsspielen, wo wir natürlich passend zu den Theaterstücken, die dort aufgeführt werden, die passende Literatur haben, aber auch jetzt passend für den Sommer Gartenliteratur oder einfach Bücher, wo man einfach mal die Füße hochlegen kann und entspannen kann.
Klingt richtig schön, klingt fast ein bisschen wie die Buchhandlung auf Rügen, in der ich mit Daniel war. Das ist ja auch so ein altes Haus gewesen. Ja, herrlich. Also wenn das dann natürlich das Wetter auch noch passt, wunderbar.
Total. Es war für ihn gerade eine nicht so entspannende Zeit, weil gerade Schulanfang war und Michael hat da viel zu tun, denn es gibt bei ihm auch viel Schulzubehör. Und er war dann, als ich ging, gerade dabei, eine Ranzenempfehlung auszusprechen. Auch eine wichtige Tätigkeit, der richtige Schulranzen für den Start.
Den konnte man da auch kaufen.
Den konnte man da auch kaufen, ja. Das hatte mit sehr viel Leidenschaft und sehr viel Fachkenntnis auch gemacht. Also da merkte man auch, Buchladen alleine reicht in Feuchtwang möglicherweise gar nicht mehr. Der Buchladen ist auch, das macht er als Familienbetrieb, eine Art Bürohaus, wo man eben auch viel Schreibmaterial und auch alles für die Schule kaufen kann.
Ja, das ist auch mal eine interessante Variation. Und dieser Satz, der ein Buchladen alleine reicht nicht mehr, den hat ja auch Volker Petri gesagt, das kann man bedauern. Aber es ist einfach die Realität und das haben wir aus allen Mails, die wir zu unserer Aktion bekommen haben, auch rausgelesen. Das ist einfach so und es ist toll, was ihr Buchhändler und Buchhändlerinnen euch da einfallen lasst, um aus einem Buchladen mehr zu machen. Und das ist ja dann auch eine Chance. Ich meine, nur ein Buchladen. Ein Buchladen ist ja auch schon toll, aber dass das auch so eine Begegnungsstätte wird, wo man sich eben zum Beispiel beraten lässt, welchen Ranzen kaufe ich denn, finde ich total schön.
Wir standen dann noch eine Zeit lang vor dem Buchladen und man merkte auch, wie vernetzt er im Ort ist. Ganz viele Menschen kamen vorbei und haben gegrüßt. Er hat dann eine Passantin angesprochen, ob sie schnell von uns ein Foto machen kann, die er auch kannte. Also wirklich sehr verwurzelt. Und auch dieses Zusammenspiel mit der Stadt selbst hat mir gefallen. Die Kreuzgangspiele, das ist so ein Open-Air-Festival, wo er ja dann die passende Literatur bereitstellt. Da lief zum Beispiel dieses Jahr der große Gatsby. Das hätte ich mir zum Beispiel auch angeschaut. Und auch 1984, der Sandmann von E.T.A. Hoffmann. Also spannende Romane auf der Bühne. Und dann gab es die Romane gleich nebenan bei Michael Sommer.
Bestseller-Challenge. Die Auslosung.
Es wird wieder ernst. Am nächsten Freitag schon gibt es eine reguläre Folge mit regulärer Bestseller-Challenge. Und welches Buch ihr bis dahin noch schnell lesen könnt, wenn ihr mitmachen wollt, das sollt ihr wohl jetzt erfahren. Und ich auch.
Da ist sie wieder, die Eat, Read, Sleep Bestseller-Box.
Ja, Jan darf für Daniel und mich ein Buch ziehen. Ach, du machst vielleicht, es aber sehr spannend.
Ja, vielleicht ja eines von der aktuellen Longlist, möglicherweise.
Ja, vielleicht. Wobei ich weiß gar nicht, was davon schon auf der Bestsellerliste ist. Kommt vielleicht jetzt erst mit.
Nein, das ist nicht auf der Longlist. Miriam Podelsky, Ist doch schön hier.
Ah, das ist sehr, sehr gut. Das habe ich nämlich schon gelesen. Im Urlaub.
Und, wird Daniel sich freuen?
Lass mich kurz überlegen, welches von den vielen Büchern das war.
Ist ja sehr in Erinnerung geblieben.
Stichwort. Doch. Aber findest du es nicht schwierig, so Bücher auseinanderzuhalten?
Doch. Nach den 120, 30,
ja, ich sag's
das
dir.
Ist
Nein,
vieles
aber,
verschwommen.
Um auf deine Frage zurückzukommen, Stichwort Ostpreußen, das wird Daniel, glaube ich, gefallen.
Ich bin gespannt.
Lest gern mit und schreibt uns an eatreceip@ndr.de, wie euch das Buch gefallen hat. Ihr habt leider diesmal nur eine Woche Zeit dafür und wir auch. Aber das Gute daran ist, ihr könnt euch schon auf eine weitere Folge am kommenden Freitag freuen. Wie gesagt, mit Bestseller und allem Zip und Zap. Wir sind zurück aus der Sommerpause und wollen euch dann gleich mit einer neuen Folge begrüßen.
Und das war jetzt unsere zweite und damit auch letzte Eat, Read, Sleep Sommerfolge. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen Lust gemacht, auch mal wieder an den alten Folgen zu stöbern. Es gibt ja viele, die sagen, warum können wir nicht wöchentlich eine Folge bekommen? Hört dann doch einfach immer mal wieder eine der alten Folgen. Es sind ja inzwischen schon mehr als 160 Stück und die findet ihr natürlich alle bei ARD Sounds.
Und schreibt uns aber gerne mal, welches eure bisherige Lieblingsfolge war. Vielleicht wird das ja dann was für die nächste Sommerpause. Aber der nächste Sommer ist ja leider noch eine ganze Weile hin. Vorher habt ihr die Möglichkeit, uns auch wieder live zu erleben. Da planen wir gerade die nächsten Veranstaltungen. Wir freuen uns auf euch. Was wir jetzt schon mal anbieten können, wäre Lütjenburg am 27. August, Berlin, Datum habe ich vergessen, und Wien, Datum habe ich auch vergessen, ist irgendwann im November. Lest das alles nach auf unserer Seite. Der Link ist in den Shownotes dafür.
Jo, und jetzt genießt den Sommer und wenn ihr ihn noch vor euch habt, so wie ich, den Sommerurlaub. Viel Freude beim Lesen und beim Hören.
Und hoffentlich viel Spaß bei vielen Gartenpartys. Macht's gut.
Bis dann. Ciao.
Ja, dann trink doch mal den Rest vom Paperback-Punch.
Soll ja nicht übrig bleiben. Er soll ja auch nicht warm werden. Das ist bei Cocktails ja auch mal so ein bisschen gefährlich.
Das stimmt. Ich finde es ein bisschen schade, dass du nicht nochmal die Windbottle dazu gehst.
Auf gar keinen Fall. Nee, das war wirklich. Ich finde jetzt noch manchmal in irgendwelchen Ecken so ein bisschen Teig.
Aber das ist manchmal so beim Saubermachen, ne? Hier noch so ein, also mit Brandteig nicht, aber so ein kleiner Fleck Tomatensauce, wo ich dachte so, die letzte Tomatensauce ist aber schon lange her, wie konnte ich das so lange übersehen?
Nee, dann lieber noch ein paar Büchercocktails. Da hast du ja für unser Fanfest damals schon eine ganze Liste entworfen, eine ganz lange.
Ja, das ist, macht Spaß, sich auch Namen auszudenken. Du hast jetzt auch Paperback Punch, finde ich sehr schön. Ich habe auch noch ein kleines paar Rezeptesammlungen bei Instagram gepostet. Oh, das ist ja eher sommerlich, aber damals hatten wir auch den, das ist jetzt schon ein Klassiker, der Sturmhöhe.
Ja,
genau. Special.
Immer wieder gut.
Immer kann man immer wieder trinken.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Und da geht es um einen absoluten Klassiker der Literaturgeschichte.
Nämlich um die Odyssee von Homer. Die Story ist ja gerade in aller Munde. Wegen des neuen Films von Christopher Nolan. Wer sich darauf vorbereiten will oder das Gesehene nochmal nachbereiten oder einfach nochmal in dieses berühmte antike Epos eintauchen will, da hätten wir was zum Hören für euch.
Die Schauspielerin und Autorin Maike Rötzer, die ist ja dafür bekannt, dass sie klassische Romane und Dramen frei und in einer gegenwärtigen Sprache erzählt. Das hat sie jetzt auch mit Homers Odyssee gemacht. Und dabei legt sie den Fokus auf die Frauenfiguren und fragt nach deren Spielräumen in der von Männern dominierten antiken Ordnung. Also Figuren wie Penelope, das ist die Frau von Odysseus, Eurykleia, Kalypso, Nausikaa und Athene gewinnen dabei ganz neue Konturen.
Ihr findet die Odyssee von Maike Rötzer in ARD Sounds, Link wie immer auch bei uns in den Shownotes. Und apropos Odyssee, kleine Zusatzinfo am Schluss, kleiner Teaser. Es wird auch in unserer nächsten Folge um die Odyssee gehen, denn Daniel und ich waren für euch, möchte ich sagen, in diesem 3-Stunden-Film und da gab es einige Überraschungen. Mehr dazu bald.